Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und ja, ihr merkt, es geht Schlag auf Schlag schon wieder eine Rezensionsfolge. Und heute haben wir die besondere Freude, 6 Spiele zu besprechen. Eines davon hochgelobt schon jetzt, bevor wir darüber gesprochen haben. Wie kann das denn sein? Und ein paar andere, die vielleicht ein wenig unter dem Radar fliegen. Also eine spannende Mischung, auf die du dich freuen kannst. Freuen kannst du dich auch auf meinen Gast und wer das ist und worüber wir sprechen, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und jetzt haben wir schon vor einer Weile miteinander gesprochen und werden uns ja auch zeitnah wieder hören, wenn es um die Top- und Flop-Listen des Jahres geht. Aber wir grooven uns ein bisschen ein und wärmen uns auf, indem wir schon mal über ein paar Titel sprechen. Deswegen grüße ich fröhlich nach Österreich und heiße Sie herzlich willkommen abermals im Boardcast. Jo Franz, schön, dass du da bist.
Ja, hi Frederik, danke für die Einladung.
Und ich habe es ja schon gesagt, wir haben über ein paar Spiele heute zu sprechen, die zum Teil auf eurer Empfehlungsliste schon gelandet sind von der Spiel des Jahres Jury. Eines ist sogar nominiert. Und ich muss ja sagen, unsere letzte Folge, die hatte ja schon fast was Prophetisches. Da haben wir nämlich über Morty Sorty Magic Shop, über Dito und über Cozy Stickerville gesprochen. Also alle 3 Titel sind hinterher von euch nominiert worden. Da habe ich mich dann doch sehr gefreut.
Ja, vor allem alle 3 auch beim Spiel des Jahres. Wir haben das ja wirklich sehr systematisch gemacht mit unserer Spielauswahl. Aber oder? Es waren halt Spiele, die uns, glaube ich, auch beide sehr gut gefallen haben, oder? Und die halt unsere Motivation hochgetrieben haben, dass wir drüber reden wollen.
Ja, und wir waren ja nicht die Einzigen. Diese Spiele sind ja wirklich gut eingeschlagen bei ganz, ganz vielen. Ich glaube, Morty Sorty ist bis zu eurer Nominierung noch ein bisschen unterm Radar geflogen. Bei ganz vielen hatte ich so das Gefühl und freue mich, dass es jetzt dadurch noch mal mehr Aufmerksamkeit gewonnen hat. Denn es kommt bei mir nach wie vor regelmäßig auf den Tisch. Ich mag es sehr gerne. Und auch die anderen beiden sind ja wirklich nach wie vor grandios. Also wir gucken gespannt, was dann am 12. Juli in Berlin passiert. Hast du deine Meinung schon gebildet oder bist du noch offen in deiner Entscheidungsfindung?
Ich bin noch offen in meiner Entscheidungsfindung, würde ich sagen. Also ich bin jetzt immer noch fleißig am Testen. Ich muss echt sagen, ich finde es dieses Jahr nicht leicht. Ich finde das, also eigentlich in allen 3 Kategorien finde ich, dass es wirklich, wirklich schöne Nominierte sind. Also es sind wirklich tolle Spiele, die ich auch immer noch wirklich gern spiele. Also es hat mir eine Freundin vor 2 Tagen gerade gefragt, ob mir die Nominierten schon zum Hals raushängen und wie sie nicht mehr spielen will. Und da muss ich echt sagen, also ich könnte die alle immer wieder auf den Tisch packen. Ich habe jetzt gerade in der letzten Woche ein paar einfach schnell mal so spontan dann wieder auf den Tisch gekriegt, mal wieder gedacht, es sind einfach so schöne Spiele. Das Einzige, wo ich sagen muss, ich habe jetzt Cozy Stickerville 4-mal durchgespielt. Das reicht jetzt auch dann schon langsam wieder. Aber das ist natürlich auch ein Luxus und nicht eine Situation, die der Mensch alltäglich hat. Aber es ist wirklich, ja, ein wunderschönes Spiel.
Und es, ja, bei Cozy Stickerville liegt es ja auch im Spielprinzip begründet, dass man es jetzt nicht Woche für Woche rausholt, sondern eben das Erlebnis genießt und dann ist das Erlebnis halt auch irgendwann vorbei, wie ein schönes Konzert oder wie ein Kinofilm. Irgendwann ist es halt eben vorbei. Und andere Spiele kann man viel häufiger auf den Tisch holen. Oder könnte es oder möchte es vielleicht oder möchte es vielleicht auch nicht, das werden wir ja heute sehen. Wir haben 6 Titel dabei und da du ja auch in der Kinderspieljury bist, habe ich gedacht, nutzen wir doch mal diesen Luxus, über ein Kinderspiel zu sprechen. Und zwar eines, das ich in Nürnberg vorgestellt bekommen habe bei Schmidt Spiele, das total meine Aufmerksamkeit erregt hat. Und dann habe ich es hier gespielt und dachte, naja, wenn ich schon mal mit jemandem spiele, die fast schon ehrenamtlich regelmäßig mit Kinderspielen zu tun hat, dann lass uns doch mal über ein solches sprechen. Und du hast es mitgebracht heute.
Ja, und zwar geht's um die Match Party. Das ist ein Spiel von Carlo Molinari und Martino Chiacchiera. Bei Schmidt Spiele erschienen. Illustration hat Cyril Bouquet gemacht. Das ist ab 5 Jahren. Spieldauer ist circa 15 Minuten. Wobei dazu habe ich nachher schon noch was zu sagen. Und 2 bis 4 Personen können das spielen. Und ja, Match Party, der Name klingt schon sehr nach dem, was es ist. Die Schweine feiern eben ihre Match Party. Der Match ist in dem Fall wirklich schön gemacht mit schönen kleinen Edelsteinen in unterschiedlichen Braun- und Orangetönen. Und unser Ziel ist es einfach, 16 Matsch-Edelsteine zu sammeln. Wer das als erstes schafft, hat gewonnen. Wir haben immer wir haben Karten vor uns ausliegen, mit denen wir einfach eine bestimmte Anzahl an Feldern fahren können auf dem Spielplan, zwischen 1 und 5 Feldern, und können immer eine Karte auswählen, die spielen, oder alternativ kann ich auch auf 3 Karten nachziehen, wenn ich dran bin. Und auf dem Feld, wo ich lande, darf ich dann eben die Aktion ausführen von dem Feld. Also wirklich ganz klassisch. Ich kann vielleicht Karten ziehen oder ich kann Edelsteine nehmen. Ich kann vielleicht auch Edelsteine stehlen von meinen Mitspielern, Mitspielerinnen. Und das ist das Highlight und auch das, was, glaube ich, Frederik so gefasst hat in Nürnberg. Ich kann auch vom Turm springen und in die Matschgrube reinspringen. Matschparty hat nämlich einen ganz tollen 3D-Aufbau. Also wir haben wirklich eine klassische Katan-Größe Spielschachtel, würde ich jetzt mal sagen. Und da drauf haben wir aber eben so einen Aufsteller mit unserem Matschturm. Und in der Mitte vom Spielplan ist eben unsere schöne Matschgrube. Und von oben kann ich da eben mein Schwein dann hineinschieben und da reinfallen lassen. Und aller Matsch, der dann rausspringt, also alle Edelsteine, die dann über den Rand hinausspringen von der Matschgrube, den darf ich einsammeln. Beziehungsweise, wenn der Matsch auf den Spielplanfeldern von den anderen Spielerinnen landet, dann dürften die sich den auch nehmen. Das ist schon mal eine wirklich coole Idee, und Matschparty versinnbildlicht so eigentlich das wunderbare Wort, was gerade bei Kinderspielen gern genannt wird, der Aufforderungscharakter, weil man sieht das, will gleich losspielen, will diese Schweine in diese Matschgrube reinschieben. Und es ist auch ein Spiel, das bei mir in der Arbeit in der Ludothek in Wien wirklich, wirklich gut ankommt. Zumindest wenn die Kinder es eben aus dem Regal nehmen, ist es halt einfach wirklich sehr ansprechend. Ja, und ich habe jetzt da schon ein paar Mal so ein bisschen eine Möglichkeitsform reingenommen, beziehungsweise schon vielleicht ein bisschen impliziert, dass da nicht alles so toll ist in dieser Matschgrube. Ich muss sagen, für mich war leider die Matschparty ein Spiel, wo ich mir gedacht habe, das wirkt richtig toll. Und hat dann aber schlussendlich nicht ganz geliefert, was es verspricht. Allem voran, weil die in die Matschgrube springen einfach sehr oft sehr ineffizient ist. Und das ist leider wirklich ein kompletter Killer. Also es ist in diversen Runden passiert, dass Kinder ihre Schweine in die Matschgrube geschoben haben und dann halt ein Edelstein rausgefallen ist, aber sehr oft auch einfach null. Ich habe es, glaube ich, in keine Ahnung wie vielen Partien habe ich es vielleicht 2-3 Mal mitgekriegt, dass mehr als 2 Edelsteine rausgefallen sind. Und das ist halt wirklich, wirklich schade, weil damit eigentlich so der Eyecatcher und das Besondere am Spiel halt einfach nicht sinnvoll ist und keine gute Aktion ist. Und das ist einfach emotional ein wirklicher Killer. Ja, ich habe noch ein paar andere Punkte, aber das ist so der größte. Und ich gebe mal zu dir, Frederik. Ja, wie ging's dir mit der Matschparty? Hast du eine bessere Sprungtechnik entwickelt?
Ja, schön wäre es gewesen, ja. Ich bin ja ein schlichtes Gemüt. Und wenn ein Spiel so toll aussieht mit so einem 3D-Aufbau und du hast den Aufforderungscharakter betont, Kasching, das ist genau die Vokabel, die es hier braucht, weil das sieht ja erstmal unheimlich cool aus. Du hast so eine Brücke mit so einem Loch drin über dieser Matschgrube und das sieht wirklich großartig aus. Ne? Das sind diese kleinen Steinchen, die man ja auch irgendwie kennt von, keine Ahnung, Arnak, den Rubinen oder so. In der Art sind diese kleinen Matschsteinchen. Ne? Das sieht wirklich toll aus. Und ich hatte da so eine Vorfreude. Und die Hanna, ich habe das mit der Hanna gespielt in der Erstpartie, die lag vor einigen Wochen so ein bisschen erschöpft auf dem Sofa. Und ich sage, komm, das spielen wir, das geht ganz schnell und das machen wir und so. Viertelstunde steht hier drauf, ich weiß auch schon, wie es geht, das ist ja alles trivial. Und ich bin ja so ein schlichtes Gemüt, wenn ein Spiel so toll aussieht und man irgendwie ein paar Steinchen klauen kann, hin und her tauschen kann, ein paar Karten braucht, das, alles schön, so. Und dann haben wir das hier aufgebaut und dann haben wir dauernd diese Schweine da über dieses Loch in diese Matschgrube und dann ist nichts passiert. Also das ist wirklich, das war wirklich, du hast Killer gesagt, das ist genau die Vokabel. Weil du erwartest ja bei dem Spiel Matschgrube, und auf dem Cover wird es ja auch sehr verheißungsvoll dargestellt, ja, die Schweine springen rein, sind eingesuhlt mit Schlamm und der Schlamm spritzt in alle Richtungen. Und das ist genau das, wie das Spiel auch gepitcht wurde. Und ich dachte so, ach geil, jetzt gibt es eine Sauerei, jetzt ist wild, dann liegen da ganz viele Steinchen rum, dann muss ich die nur noch einsammeln, dann hast du so ein Super Mario-Feeling, ding, 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 ding mit den Münzen und freust dich, nichts davon. Du schmeißt das Ding rein, es macht Wump. Und dann bleibt das Schwein da liegen und es passiert gar nichts und es springt überhaupt nichts raus. Und die haben in der Matschkuhle ja schon so eine Erhebung, um das vielleicht irgendwie zu unterstützen, dass da was rausspringt oder so, aber es funktioniert halt mechanisch überhaupt nicht. Und das ist dann bei so einem Spiel wirklich eine große Enttäuschung. Und dann sagte die Hanna, okay, ich verstehe nicht, was an dem Spiel toll sein soll. Ich sagte, ja, ehrlich gesagt, ich auch nicht. Und dann ist das Problem, wenn du so wenig von diesen Steinchen hast, die willst du ja sammeln auf deinen Karten. Das heißt, es ist dann irgendwie unheimlich mühsam, an diese Steinchen ranzukommen und diese Matschspritzer zu sammeln. Und wenn du dir die dann noch gegenseitig wegklauen kannst, dann hast du manchmal ein irrsinnig langes Hin- und Hergetausche von Steinchen. Und das ist dann sehr unmotiviert, weil letztendlich geht es dann irgendwann nur noch darum, sich die Sachen wegzuklauen und nicht die Sachen irgendwie auf dieses Spielbrett spritzen zu lassen. Und deswegen war es tatsächlich für mich eine sehr große Enttäuschung zwischen meiner Erwartungshaltung und dem, was mir das Spiel wirklich schon versprochen hat, wo das Spiel gesagt hat, so funktioniere ich, du schmeißt mich rein, die Dinger spritzen raus, dann sammelst du sie geschickt ein und dann kannst du sie noch ein bisschen hin und her klauen und dann ist es eine Viertelstunde erledigt. Ich habe aber auch eine Partie erlebt, wo wir fast eine halbe Stunde relativ emotionsfrei diese Steinchen uns gegenseitig hin und her geklaut haben und das trägt es halt nicht.
Ja, ich komme da auch noch mit der Kinderperspektive, also auch beziehungsweise auch mit meinen Spielerlebnissen mit Kindern. Und was ich dann halt auch gemerkt habe, ist, dass es da halt dann auch, also zum einen diese drei Karten zur Auswahl zu haben, ist für uns als Erwachsene vielleicht einfach da abzugleichen, was ich mit jeder Schrittanzahl tun kann. Das war für die 5-, 6-Jährigen zum Teil wirklich überfordernd, dass sie da halt auch tatsächlich eine gute Entscheidung treffen können. Man muss sagen, der Spielaufbau ist sich selbst da halt auch zum Teil im Weg. Also es funktioniert, wenn man so auf den Spielplan schaut, dass man eben genau durch diese zwei Pfosten durchschaut. Aber sobald man einen quadratischen Tisch hat und zwei Personen vielleicht auch auf den Seiten von den Pfosten sitzen müssen, ist es saumühsam. Saumühsam, haha. Das war ein unbeabsichtigter Wortwitz. Ist es einfach wirklich mühsam, auf den Spielplan drauf zu sehen. Das heißt, du hast dann ständig irgendwie ein Herumgedrehe und musst dann schauen, wo sich dein Schwein gerade befindet, gleichzeitig aber eben das Abgleichen von, wie weit kann ich eigentlich gehen. Was so im Kern ja eigentlich eine schöne Mechanik ist, aber für die 5-Jährigen zum Teil halt wirklich fordernd. Und da muss ich auch sagen, verstehe ich auch nicht ganz, wieso man die Aktionen gesplittet hat zwischen Karten ausspielen oder Karten nachziehen. Ich glaube, es wäre sehr viel eleganter gewesen, wenn man einfach, sobald man nur noch, also keine Karten mehr hat, sofort nachzieht. Das verstehe ich auch nicht ganz. Und was ich auch wirklich schwierig finde, ist eben die Dauer. Du hast es vorhin auch schon angesprochen und ich habe es dann im Kindergarten, habe ich zum Teil dann dass die Edelsteine reduziert, die man sammeln muss. Also bin auf 8 Edelsteine oder auf 12 Edelsteine gegangen statt den 16, weil wir so schon 40, 45 Minuten gespielt haben und die Aufmerksamkeitsspanne haben 5-Jährige nicht. Und klar, ein Spiel ist nochmal anders, wenn das 4-, 5-Jährige miteinander spielen, als wenn ein Erwachsener mit 2 Kindern spielt zum Beispiel. Aber das war halt echt fordernd für die Aufmerksamkeitsspanne von den Kindern. Und ich finde es halt eben wirklich schade, oder? Wenn ein Spiel so einen großen, starken Aufhänger hat und wenn es aber dann meistens das Allerschlechteste ist, was ich tun kann eigentlich strategisch. Und die meisten Partien, in denen ich gewonnen habe, waren die, in denen ich nie gesprungen bin. Und ja, das ist halt dann einfach wirklich, wirklich einfach schade drum.
Ja, es ist halt, also ich habe es für mich zusammengefasst als Blender, was ich wirklich bedauere, weil das Spiel sieht toll aus. Es hat wahnsinnig einen ganz großen Sex-Appeal. Wenn du das so vor dir stehen siehst, denkst du, ui, ich habe Bock, das zu spielen. Und das, was ich gemacht habe, bevor wir das Spiel gemacht haben, ist, dieses Schweinchen da reinzuschubsen. Dann habe ich schon gemerkt, so, ui, da kommt ja gar nicht immer was raus. Es verspricht erheblich mehr, als es halten kann. Deswegen ist es bei mir nach 3 Partien bereits ausgezogen. Ich habe keine mit Kindern gespielt, weil ich keine in dem Alter habe. Ich habe ein paar Kinder, mit denen ich spielen kann, die deutlich älter sind, die dann schon so 7, 8, 9, 10 sind, so mit denen ich das spielen kann. Für die war das dann aber schon wieder, als ich das mal auf den Tisch brachte, dachte, nee, das ist ja ein Kinderspiel, das wollen wir jetzt nicht spielen. So, ne? Und deswegen habe ich es nur in Runden mit Größeren gespielt, also mit Erwachsenen. Und da ist es nach 3 Partien dann ausgezogen. Mir ist schon völlig klar, dass ich das nicht aus einer Erwachsenensichtbrille beurteilen kann. Aber das Spiel ist halt mechanisch oder von dieser Technik mit dem mit den Steinchen. Das funktioniert nicht und deswegen ein Blender und ich habe es dann einem Freund mitgegeben und er sagt, er spielt das hin und wieder mit seinen Kindern, aber er sagt, mit diesem Matsch, das funktioniert irgendwie auch nicht so. Und er sagt, ja, das ist der Grund, warum ich es dir mitgegeben habe.
Ja, und genau dieselbe Rückmeldung kriege ich halt leider eben auch bei uns im Verleih. Es wird sehr gerne ausgeborgt, einfach weil es echt cool ausschaut natürlich und eben, wenn man das einmal aufbaut, dann will es natürlich jedes Kind spielen, aber eben, es hält dann leider nicht das, was es verspricht.
Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Spiel und das ist Pili Pili, ein Spiel, was ich heute mitgebracht habe und bei dem wir scharfe Chilischoten bekommen, wenn wir nicht so gut vorhersagen, was wir denn vorhaben. Denn wir spielen ein kleines Stichspiel und wir dürfen am Anfang einer Runde festlegen, wie viele Stiche wir gewinnen. Und wie man Stiche gewinnt, funktioniert hier ein bisschen anders als bei vielen anderen Stichspielen, denn wir haben keinen Bedienzwang, wir haben keinen Farbzwang, den wir bedienen müssen, sondern wir haben in jeder Runde eine Aufgabenkarte, die definiert, was wir denn zu tun haben oder wie wir diesen Stich gewinnen können. Und da gibt es eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Aufgabenkärtchen. Und jede dieser Aufgabenkarten stellt uns vor eine andere Herausforderung. Also zum Beispiel haben wir nur eine Karte auf der Hand manchmal und die halten wir dann vor unsere Stirn und alle anderen sehen unsere Karte und wir müssen dann entscheiden, gewinnen wir diesen Stich oder gewinnen wir ihn nicht. Oder wir haben unsere Karten auf der Hand und wollen Regulärstiche gewinnen, auch das gibt es. Oder wir haben unsere Karten auf der Hand, müssen aber nach der Vorhersage, die wir getroffen haben, unsere Karten an die Nebenperson weitergeben in Pfeilrichtung, die auf der Karte angegeben ist. Oder wir legen nach den Vorhersagen alle unsere Karten offen vor uns hin und können dann bestimmen, wie wir die Karten reinspielen. Also wir haben durchaus unterschiedliche spielverändernde Karten vor uns liegen und dann spielen wir unsere Stiche aus und je nachdem, wie weit die Vorhersage, die ich getroffen habe, von der tatsächlich gewonnenen Anzahl Stiche abweicht, bekomme ich eben Strafpilis, so kleine Chilischoten auf die Hand. Und wer zuerst zu viele Chilischoten gesammelt hat, ich glaube 6 sind es, der hat das Spiel verloren und die anderen haben dann das Spiel gewonnen. Und das ist ein kleines, sehr schönes Stichspiel, was so ein bisschen in so einer Tradition steht wie Wizard, aber wie ich finde nochmal durchaus 3 Stufen runtergebrochen ist, weil es wirklich sehr einfach funktioniert mitunter, weil ich eben keine Farben habe. Was aber dann eben mitunter auch an Attraktivität gewinnt, weil diese Aufgaben so herrlich verrückt sind mitunter. Und ich habe Pili Pili jetzt wirklich sehr oft gespielt, jetzt schon ein paar Wochen wieder nicht mehr. Aber ich habe es sehr oft gespielt in meiner Pub-Quiz-Runde dienstagsabends. Da war das ein großer Ankommer. Ich habe es auch gespielt mit Familien. Ich habe es mal gespielt in einer Achterrunde mit einer Familie und mit Kindern auch. Auch da hat es sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe es hier im Freundeskreis oft gespielt. Also das war ein Spiel, was mich diesen Jahrgang doch recht oft begleitet hat und was ich sehr, sehr gerne gespielt habe. Und ich habe ein paar Punkte, die mir richtig gut gefallen. Ich habe auch ein paar Punkte, die ich ein bisschen kritisieren will. Aber jetzt frage ich erstmal dich, liebe Jo, was ist denn dein Zugang zu Pili Pili?
Also ich verstehe grundsätzlich, dass du viele Punkte hast, die du loben möchtest. Ich muss sagen, ich bin Pili Pili gegenüber ein bisschen verhaltener. Ich finde, was du erwähnt hast mit der Einfachheit der Stiche, das finde ich eine ganz großartige Veränderung. Also dass eben einfach nur darum geht, dass ich die höchste Karte habe oder dass ich eben die niedrigste Karte habe, zum Beispiel, wenn ich keinen Stich machen möchte. Das ist eine wirklich gute Regelanpassung oder Anpassung von einer üblichen Stichspielmechanik, gerade wenn ich ein Spiel haben möchte, das zugänglich ist. Und eben auch die Regelkarten sind eine wunderbare Idee und bringen in diversen Runden wirklich coole Sachen rein. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass es für mich sich noch etwas unausgereift angefühlt hat als Produkt. Ich finde nicht alle Regelkarten gleich gut. Da sind einige dabei, die ich wirklich nicht mag tatsächlich. Also wir hatten dann Partien, bei denen wir dann nach einer halben Stunde kam diese Aufgabe und dann haben 3 Leute wieder 3 Pilis oder 2 Pilis verloren. Und wir haben dann nochmal 20 Minuten gespielt und es ist halt kein Spiel, das man für 50 Minuten spielen sollte oder will. Und ich muss sagen, was mittlerweile für mich auch immer wieder ein Problem ist, gerade bei solchen unter Anführungszeichen locker leichten Kartenspielen, ist, wenn sie angeben, dass sie zum Beispiel wie in dem Fall für 2 bis 8 Personen sind und dann aber das Spiel nicht adaptiert wird. Weil wenn du 8 Personen hast, dann kann es halt einfach sein, dass du ewig spielst, eben weil das eine Mal trifft dann die eine Person nicht, das andere Mal trifft die andere Person nicht, das verteilt. Also natürlich kann es auch sein, dass mehrere Personen in derselben Runde mehrere oder ein paar Pilis sammeln, aber oftmals ist es schon so, dass manche halt eben besser treffen und manche eben schlechter treffen. Und da finde ich es, also zu 8 finde ich es komplett unspielbar. Also ich finde, bis zu 4, 5 geht es noch ganz gut. Aber da fand ich es echt mühsam. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es besser funktioniert hat in Runden, bei denen die Personen unter Anführungszeichen schlechter gespielt haben, weil es dann eben von der Spieldauer halt auch besser gepasst hat. Also je besser die Spielerinnen sind und je besser sie werden mit der Zeit, umso länger dauert das Spiel zum Teil. Und das finde ich halt echt schade, weil es damit nimmt es für mich eben so dieses Locker-Leichte raus. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich natürlich auch, genau wie du gesagt hast, die Runden hatte, die es geliebt haben, oder? Ich finde es ein super Einstiegsspiel. Es ist super schnell erklärt, auch wenn ich sagen muss, dass ich die Symbolik von den Karten nicht ganz ideal finde. Ich habe auch nach zig Partien musste ich dann immer wieder nachschauen, was das jetzt für ein Symbol ist. Und ja, da sind für mich leider einfach ein paar zu viele Haken, die halt gerade in einem so leichten Spiel eigentlich nicht sein sollten.
Ja, also das sind genau zwei Punkte, die ich hier rausgreifen wollte. Zum einen, dass ich bei den allermeisten Aufgabenkarten nicht weiß, wie die eigentlich gemeint sind und immer wieder nachgucken musste, auch wenn ich sie schon häufiger gesehen hatte. Und Partien mit 6, 7, 8 Leuten dauern wirklich erheblich zu lang. Also diese Achterpartie, das hat schon allen Spaß gemacht, weil es war cool. Insbesondere die Kinder, die konnten sich da relativ schnell reinfuchsen in dieser Partie und die haben verstanden, wie das funktioniert. Aber ja, dann kriegt halt jeder mal hier eine Pilli, da eine Pilli, dann dauert es noch eine Runde und noch eine Runde. Also dann spielst du halt wirklich mitunter eine Stunde oder so und das trägt das Spiel nicht. Ne? Also das ist so ein Spiel, was du eigentlich in einer halben Stunde gespielt haben willst und was dann irgendwie vorbei ist und dann irgendwie allen Spaß gemacht hat. Und da funktioniert das dann tatsächlich gut. Wenn sich's zu lange hinzieht, dann funktioniert es für mich auch nicht. Und es gibt so, also ich finde es aber, ich mag die Idee mit diesen Aufgabenkarten oder mit diesen unterschiedlichen Rundenkarten, dass eigentlich jede Runde so ein bisschen anders funktioniert und dass man sich so ein bisschen auf jede Runde neu einstellen kann oder neu einstellen muss, regelrecht. Und dann eben auch so ein subversives Element drin ist, dass ich dann eben mit neuen Karten plötzlich spielen muss, dass ich andere Karten bekomme oder dass ich bestimmte Dinge eben nicht machen kann und versuchen muss, wie kriege ich es trotzdem hin? Also, dass mir bestimmte Vorhersagen verboten sind und ich dann versuchen muss, mit meinen Karten trotzdem irgendwie eine Vorhersage zu liefern, die ich dann bedienen muss. Ne? Und das sind so Dinge, die finde ich bei dem Spiel eigentlich ganz cool, weil man dadurch mitunter vor so eine kreative Aufgabe gestellt wird und vor so eine Aufgabe rumzudenken oder zu gucken, okay, wie kann ich jetzt mit meinen Karten hier doch noch was rausholen, obwohl die Karten vielleicht das eigentlich nicht hergeben oder so. Aber ich stimme dir vollkommen zu, dass es mitunter umständlich ist und dass auch ein bisschen der Flow rausgeht, wenn dann so eine neue Karte kommt, da kommt so eine neue Aufgabenkarte für die Runde, sagt, warte, ich gucke jetzt erstmal nach und dann blätterst du da und dann musst du erstmal wieder allen erklären und dann geht's erst wieder weiter. Und da kommt so ein bisschen so eine kleine Bremse rein. Das hat mich aber tatsächlich in kleineren Runden nie so richtig gestört. Da guckt man halt schnell nach oder weiß es ja dann bei vielen Karten auch. Und deswegen würde ich hier sagen, das ist ein Spiel für tatsächlich 3, 4, 5 Leute. Finde ich das ein prima Stichspiel. Und ja, da gibt es ein paar Aufgabenkarten, die finde ich doof. Wir hatten auch schon Aufgabenkarten, wo wir dann als Gruppe gesagt haben, komm, wir nehmen eine andere. Die haben wir jetzt keine Lust drauf, dann legt man die halt zur Seite. Dafür sind genügend dabei. Es gibt auch so ein paar, wie heißen die, Expertenkarten oder sowas. Ne? Da gibt es hier so Expertenmissionen, so heißen die, die dann nochmal ein bisschen anspruchsvoller sind. Das finde ich dann schon schön. Und klar, wenn ich ein Spiel spielen will mit unterschiedlichen Aufgaben pro Runde, dann greife ich vielleicht eher zur Crew oder zum Herr der Ringe-Stichspiel. Die machen das natürlich nochmal ein bisschen anders. Aber ich finde bei Pili Pili gerade so diese Zugänglichkeit und diese Leichtigkeit, die es hat, weil es eben doch sehr einfach zu spielen ist, finde ich sehr schön, aber dann eben eher in kleineren Runden.
Ja, ich glaube, also es gibt ja ganz klar ein Argument für eben Spiele in solcher Leichtigkeit, oder? Das ist ja auch ein Grund, wieso die Denkriesen mit ihren Spielideen zum Beispiel so erfolgreich sind, also halt einfach wirklich auch in der breiten Masse, oder? Und da geht ja Da geht ATM Gaming ja in eine ähnliche Richtung eigentlich so von der Verlagsmission und von der Idee her. Aber eben, ich finde, da merkt man auch, dass es halt vielleicht einfach nochmal eine gute Redaktion gebraucht hätte. Ich glaube, dann wäre ein viel besseres Spiel rausgekommen, weil es halt einfach leider ein paar Punkte gibt, wo es für mich halt echt, also mühsam eckt und halt auf eine so ungute Art eckt. Oder also auch die Expertenmission, die du genannt hast, die erste Expertenmission, die aufgelistet ist, ist eine, wo die Karten, also die quasi die Wertigkeit der Karten umgedreht wird. Also die 1 ist jetzt die höchste Karte, die 55 ist die niedrigste Karte.
Komplett sinnlos.
Was kommt, also, und ich verstehe ja, dass es natürlich Leute dann gibt, die sich dann vertun, weil sie da immer noch im drin sind, dass sie die höchste spielen möchten. Aber das finde ich halt einfach so eine, das ist so eine faule Art, Spannung zu erzeugen für mich. Weil es einfach nur darum geht, dass die Leute halt eben sich vielleicht schlecht konzentrieren. Und gleichzeitig muss ich auch eben sagen, ich finde, dass ja wirklich ein paar wirklich intelligente Regeln drin sind. Mhm. Also eben, allein diese eben, das habe ich vorhin eh schon gesagt, die Reduzierung auf die Zahlenkarten und aber auch, ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hast, also verzeih mir, wenn ich das jetzt wiederhole, aber die letzte Person muss bei ihrer Ansage, muss ja irgendeine Anzahl sagen, wo sich dann nicht ausgeht. Und das ist auch so eine großartige Idee, weil du halt eigentlich dadurch ja erzwingst auf jeden Fall, dass irgendjemand in der Runde ein Pilli kriegt. Und das finde ich auch eine wirklich schöne Idee, aber eben für mich hat es dann leider so im alltäglichen Spiel hat es dann trotzdem nicht gereicht, dass das jetzt ein Spiel war, das ich ständig auf den Tisch bringen wollte.
Wobei ich glaube, diese Anzahl der nicht aufgehenden Stiche, das gab es glaube ich bei Wizard auch schon, ne? Aber das funktioniert da auch wieder.
Das habe ich mich vorhin gerade auch gefragt und da bin ich mir aber nicht, da kann ich mich zu wenig gut an Wizard erinnern, muss ich zugeben. Also vielleicht gebe ich da auch das Lob jetzt in dem Fall an die falsche Stelle. Aber im Grundsatz ist das auf jeden Fall eine super Regel für ein Stichspiel mit Ansage.
Fall, auf jeden Fall. Ja, und es gibt eben Runden, wo das gut passt. Ne? Ich habe das in so Runden gespielt, wo du halt erst Mücken drücken und dann Pili Pili spielst und da haben die alle Spaß dran. Und wenn du halt eine umständliche Aufgabenkarte nimmst, dann legst du die halt zur Seite und ich stimme dir vollkommen zu. Da hätte ein redaktioneller Feinschliff bei der einen oder anderen Karte wirklich mal zu hinterfragen, macht die so Sinn oder ist es jetzt nicht eigentlich komplett wurscht, ob die Karten, die hohen Karten auch wirklich die hohen Karten sind oder ob man es rumdreht oder so. Aber ja, das Schöne ist ja, wenn jemand sich vertut und sagt, ach ja, Mist, da war doch was. Aber das passiert halt dann einmal in der Runde und dann haben sie es gelernt und dann passiert es halt nicht nochmal. Aber ja, ich finde es für bestimmte kleine Runden wirklich ein schönes Spielchen mit der entsprechenden Einschränkung. Macht die Gruppen nicht zu groß und wenn ihr eine blöde Aufgabenkarte bekommt, nehmt ihr halt eine andere und dann funktioniert das schon. Und wahrscheinlich gibt es doch eine ganze Reihe besserer Stichspiele, das will ich auch nicht unterschlagen. Ja, ein paar haben wir ja genannt gerade. Das war Pili Pili von ATM Gaming und die Autoren sind Ben und JB.
Dann gehe ich gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Ja, wir schauen auch mit dem nächsten Spiel tatsächlich nach Österreich. Project Skyline von Florian Maas, erschienen bei Piatnik, in dem größten Wiener und österreichischen Verlag und illustriert von Lars Desten, ab 12 Jahren. Spieldauer ist ca. 40 bis 60 Minuten und es ist für 2 bis 4 Personen. Bei Project Skyline muss ich sagen, dass das ein Spiel war, wo es mir erklärt wurde. Ursprünglich dachte ich mir, bin mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen mühsam klingt. Und es war schlussendlich ein Spiel, das mir aber jetzt wirklich viel Spaß macht und auch immer noch viel Spaß macht. Wir bauen eine Skyline auf quasi, wie der Name schon ein bisschen vermuten lässt. Es gibt 2 Spielplanseiten, entweder New York oder Tokio, die auch beide wirklich anders funktionieren. Und im Kern ist es ein Deckbauspiel. Also wir haben am Anfang von unserem Zug 4 Karten auf der Hand, dürfen dann aber noch entweder eine weitere Karte kaufen oder eine Karte aus unserer Hand aufwerten. Und dann dürfen wir alle Karten mit demselben Symbol ausspielen. Also es gibt auf den Karten 4 verschiedene Symbole. Ein grünes, ein weißes, ein graues und ein rotes. Und ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe viele rote Karten auf der Hand. Ich spiele jetzt einfach alle roten Karten und führe die aus. Die Basiskarten in unserem Deck geben uns entweder Geld oder erlauben uns eben zu bauen. Und das Geld ist auch schon mal ein wirklich schönes Element, weil Geld ist auch gleichzeitig Siegpunkte. Und die Siegpunkte brauchen wir, um das Spielende einzuleiten, denn sobald eine Person 50 Siegpunkte oder 55 auf der Tokio-Seite erreicht hat, wird das Spielende eingeleitet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Karte kaufe, muss ich mir auch wirklich überlegen, sind es mir diese Siegpunkte auch wert, die ich dafür ausgebe. Ja, und mit den Karten bauen wir dann eben, also unsere Basiskarten erlauben uns einfach zum Beispiel ein Stockwerk auf ein grünes Feld zu bauen oder zwei Stockwerke auf ein graues Feld zu bauen. Ich kann auch auf Häuser drauf bauen, die irgendjemand anderes schon gebaut hat, solange es nicht 7 Stockwerke überschreitet. Und dann haben wir aber auch gleichzeitig die Aufwertungskarten, die uns dann vielleicht noch viel mehr Möglichkeiten geben. Ich kann zum Beispiel auf 2 Felder draufbauen, die die gleiche Farbe haben. Oder ich darf neben dem Wasser bauen. Ich kann neben einem bestimmten Gebäude bauen. Da gibt es einfach ein paar Optionen, die noch dazukommen. Und es gibt auch gleichzeitig Aufwertungskarten, die uns auch andere Möglichkeiten geben, um Siegpunkte zu machen. Was ich auch ein sehr schönes Element finde. Und dann kriege ich in jeder Runde Siegpunkte. Und das ist so der wirklich spannende Teil. Auf der New York-Seite haben wir das Empire State Building und diverse Monumente, die im Spielplan verteilt sind. Und wenn ich es schaffe, eine Verbindung vom Empire State Building zu diesen verschiedenen Monumenten zu machen, kriege ich dafür jede Siegpunkte. Aber nur, wenn mein Stockwerk das oberste ist auf einem Feld. Und das ist natürlich spannend, weil das heißt, dass wir immer wieder auch den anderen irgendwelche Möglichkeiten wegnehmen können. Der Frederik hat jetzt eine schöne Route gebaut zu 2 verschiedenen Monumenten, kassiert mit denen jede Runde 7 Siegpunkte. Aber wenn ich mich da auch nur auf ein Gebäude draufsetze, verwehre ich die ihm hoffentlich, je nachdem, was er dann in seinem Zug ausspielt. Auf der Tokio-Seite ist dann ein bisschen anders. Da geht es dann darum, dass wir eine bestimmte Anzahl an Feldern besetzen um diese Monumente herum. Das heißt, da muss man auch wirklich ein bisschen anders denken. Ja, genau. Und so punkten wir eben. Es gibt dann auch noch Zusatzpunkte dafür, wenn man ein Gebiet abgeschlossen hat, also einen Farbbereich abgeschlossen hat. Aber im Großen und Ganzen ist das Wichtigste eben, wie wir während des Spiels Siegpunkte machen. Und eben neben diesen Verbindungen gibt es auch diverse Karten, die uns da helfen können, zum einen einzelne Siegpunkte zu machen, aber eben auch zum Beispiel für jedes Stockwerk im 4. Stock, das ich habe, oder für jedes Gebäude, also für jedes Stockwerk, das ich im grauen Gebiet habe. Und das ist wirklich schön, weil es einfach so alternative Punktmöglichkeiten auch noch aufwirft. Und für mich war Project Skyline also echt auch ein Überraschungshit, weil es in 60 Minuten rund und die Spielzeit hält eigentlich in vielen Partien, wirklich sehr viel Tiefe ermöglicht. Es ist aber gleichzeitig eben wirklich konfrontativ. Und ich habe mir eben in der ersten Regelerklärung habe ich mir gedacht, okay, das klingt vielleicht potenziell mühsam, wenn wir ständig dieses Hin und Her haben, so dieses Tauziehen von ich baue da mal eine Verbindung, dann zerstörst du mir wieder die Verbindung, dann baue ich die wieder. Aber für mich hat sich das oft nicht so angefühlt, weil man so viele verschiedene Verbindungen baut und natürlich kann es sein, dass irgendjemand da mir mal öfter ein bisschen meine Routen verbaut, aber gleichzeitig kann man die relativ gut meistens auch dann wiederherstellen. Man muss dann halt vielleicht seine Pläne ein bisschen adaptieren. Aber ich hatte genauso Personen, die dann halt einfach auch ein bisschen frustriert waren, weil sie eben ständig das Gefühl hatten, dass ihnen was weggenommen wird. Und ich muss auch ganz klar sagen, es ist für mich ein Spiel, das man lernen muss. Also es hat einfach wirklich eine Lernkurve. Ich habe diverse erste Partien mitgekriegt, meine eigene auch, wo halt einfach eine Person, die gute Verbindungen aufgebaut hat, nicht gut genug eingeschränkt wurde und vorangerauscht ist. Und das ist halt einfach was, wo man mit der Zeit halt einfach auch mitkriegen muss. Wen schränke ich ein? Wen muss ich ein bisschen blockieren? Wie schaue ich, dass ich selber Punkte generiere, aber auch verhindere, dass die anderen Personen zu viele Punkte machen? Und da gibt es aber wirklich coole, spannende Dynamiken, die aber eben natürlich darauf berufen, dass es halt sehr viel Konfrontation gibt. Ja, Frederik, wie ging es denn dir damit? Magst du die Konfrontation in Project Skyline?
Ich liebe sie, tatsächlich. Als ich das Spiel bekommen habe und als es mir vorgestellt wurde in Nürnberg, dachte ich, das sieht ja genauso aus wie Tower Up. Also es sieht ja wirklich exakt aus wie Tower Up. Die Teile sind irgendwie so ähnlich und der Spielplan sieht ein bisschen so aus, ne? Und dann dachte ich so, was ist das denn? Und als wir das gespielt haben, dachte ich, das macht ja richtig Laune. Vor allem, weil es so konfrontativ ist. Wenn da jeder so störungsfrei seine Verbindungen puzzeln könnte, dann wäre das ja sehr banal und sehr trivial. Und hier kommt eine schöne Würze rein, weil ich natürlich immer versuchen möchte, die besten Verbindungen zu bauen. Es gibt allerdings für mich einen ganz kleinen Kritikpunkt Nämlich der, dass du, wenn du das zu dritt oder zu viert spielst, muss ja immer sich jemand in Anführungszeichen opfern und jemandem, der eine gute Verbindung hat, die dann wieder zerstören, hat dann vielleicht für seinen eigenen Zug wenig Konstruktives gemacht und davon können dann die anderen wieder profitieren. Das heißt, ich habe oftmals so Züge erlebt, wo ich dachte, okay, ja, das muss jetzt jemand machen, aber ich habe eigentlich keine Lust, dass ich derjenige bin. Und genau so eine Runde habe ich gespielt. Ich mag das ja gerne, mit Leuten zu spielen, die jetzt nicht aufs Gewinnen aus sind, sondern die, wenn wir so ein bisschen zum Rezensieren mal aus so einer Brille drauf gucken, sagen, wie funktionieren denn gerade Extremstrategien und wo fängt das Spiel an zu kippen, wenn solche Strategien gespielt werden? Und ich habe eine Partie gespielt mit dem Chris Greff, dem Nico und ich glaube der Mama vom Chris. Also alles vier Leute, die wirklich auf einem hohen Niveau auch Spiele einem gewissen Belastungstest unterziehen können. Und ich habe dann relativ schnell meine Verbindung gemacht und die anderen haben gesagt, ja, ich könnte das jetzt hier zerstören. Wir sehen schon, dass du da unanständig viele Punkte bekommst. Aber wenn ich das jetzt kaputt mache, habe ich in meinem Zug wenig auf die Reihe bekommen und dann können die anderen wieder profitieren. Also ich mache jetzt mal nicht deine Strecke kaputt. Und dann sagte der Nächste, ja, ich auch nicht, weil ich will ja meinen eigenen Zug machen. Dann hatte ich nach wenigen Runden, hatte ich so uneinhaltbar viele Punkte. Und das Spielende wird ja getriggert, wenn du eine bestimmte Zielpunktzahl erreicht hast, sodass ich nach kürzester Zeit gewonnen habe. Und so funktioniert das Spiel halt nicht. Sondern es funktioniert schon, wenn du dieses Tauziehen um die Strecken, wenn sich da alle auch dran beteiligen und vielleicht auch mal sagen, okay, ich kann jetzt in meinem Zug nicht so viel machen, aber was ich machen kann, ist one for the team, ich mach dir deine schöne Route gerade mal kaputt oder ich guck mal, dass ich dir die Verbindung zum Monument kappe oder so. Und dann funktioniert das Ganze herausragend. Und ich finde, also es funktioniert aus meiner Sicht nicht so gut zu zweit. Ich finde, eine Partie zu zweit reizt mich nicht so sehr, aber eine Partie zu dritt oder sogar eher zu viert, die macht wirklich viel Spaß. Und das ist eben gesagt, also die Spielzeit ist mit einer Stunde wirklich gut angegeben. Das Gerangel, das Tauziehen, das, was auf dem Plan passiert, der ist relativ schnell voll und da wird relativ schnell geschaut, wie kann ich dahin werden oder wie kann ich gucken, dass ich das siebte Teil setze, um möglichst oben zu landen und dann den Bau sozusagen zu verhindern, dass da weitergebaut wird oder so. Das ist schon ein sehr, sehr cooles Gerangel und Geringel. Und eben auch das Kaufen, das hast du eben gesagt, dieser Zusatzkarten, die finde ich wirklich stark, dass ich eben nicht die ganze Zeit mit den Basiskarten spiele, sondern auch entscheide, ja, okay, dann nehme ich jetzt vielleicht diese Runde mal wirklich einfach nur die Karte und kaufe mir die und lege eine andere dann wieder raus. Dann kann ich mein Deck so ein bisschen ausdünnen und kann dann wie bei so einem, das ist nicht wirklich ein Deckbuilding-Spiel im klassischen Sinne, ne, weil wir kaufen da vielleicht ein paar Karten oder so. Aber wie kann ich mein kleines Deck hier so optimieren, dass ich dann in späteren Runden schnell die Nase vorn habe, weil ich dann wirklich starke Zusatzeffekte bekomme. Und ich finde so diese Balance in diesen paar Entscheidungen, die ich da habe, in einem Spiel mit einer doch sehr einfachen, niedrigen Regelhürde, die ist ja wirklich nicht, das ist wirklich kein komplexes und kein kompliziertes Spiel, aber die Tiefe passiert halt in dem, was auf dem Plan dann passiert und in dem Gegeneinander, ich will gar nicht sagen in dem Miteinander, sondern im krassen Gegeneinander. Das ist wirklich was, was mir gut gefällt. Ich habe aber auch schon Leute erlebt, die bei dem Spiel total frustriert waren, weil sie eben nicht damit leben konnten, dass sie die ganze Zeit was probiert haben und dann kommt die ganze Zeit jemand und grätscht ihnen mit einer Blutgrätsche kurz vorm Strafraum dazwischen, sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Das gibt Leute, die mögen das nicht so sehr. Das habe ich eben auch erlebt. Also man muss schon ein destruktives Spielen und ein destruktives Spielelement muss man abkönnen, ohne dann zu sehr beleidigt zu sein. Das ist, glaube ich, hier eine unbedingte Voraussetzung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eben, mir geht's genau gleich wie dir. Also ich habe da auch diverse Leute mitgekriegt, die da eben nicht so viel Spaß dran hatten. Und das verstehe ich ja auch, oder? Also spielen muss ja nicht unbedingt dieses harte Gerangel sein, oder? Man kann auch quasi um einen Sieg ringen, ohne dass man so konfrontativ ist. Und ich verstehe auch, wenn man das bevorzugt. Aber eben, wenn man es mag, dann ist Project Skyline halt wirklich ein ungewöhnliches und für mich auch wirklich außergewöhnliches Spiel, wo ich auch wirklich erst nach ein paar Partien auch immer wieder Sachen entdeckt habe, wo ich das Gefühl habe, dass da auch einfach so gute Ideen ins Design reingeflossen sind. Also eben die Upgrade-Karten haben wir vorhin schon erwähnt. Die Möglichkeiten, auch mit den Upgrade-Karten richtig viele Punkte zu machen, finde ich wirklich cool, weil das einfach heißt, dass ich auch einfach alternative Strategien fahren kann und nicht zwingend eben diese Verbindungen aufbauen muss. Und auch wie die Symbole verteilt sind auf den Upgrade-Karten. Also da sind immer wieder Karten dabei, bei denen das Symbol nicht zwingend mit dem zusammenpasst, auf welcher Feldfarbe ich baue zum Beispiel. Also die da einfach ein bisschen gegensätzlich sind und mich dann halt wieder zwingen dazu, dass ich in meinem Deckbau anders überlege, was tue ich aus meinem Deck raus, was lasse ich drin, wie optimiere ich das so, dass ich eben zum einen halt idealerweise immer möglichst viele Karten ausspielen kann, aber gleichzeitig halt auch wirklich die Aktionen machen kann, die ich möchte. Und was ich in der Hinsicht auch wirklich gut gelungen finde, ist die Spielanleitung. Weil wir immer wieder bei diesen Upgrade-Karten dann halt kurze Fragen hatten und es ist am Ende der Spielanleitung ist jede Karte nochmal aufgeführt und es wird wirklich haargenau erklärt, wie die Karte funktioniert. Und ich glaube, meiner Erinnerung nach hatten wir kaum eine Situation, wo irgendwas ungeklärt blieb oder wenn überhaupt mal. Aber wo ich dir aber auch zustimmen kann, ist bei der Zwei-Personen-Regel. Also die finde ich auch nicht ganz geglückt. Da gibt es dann eine Mechanik, wo man immer definiert, in welchem Gebiet man einsetzen darf. Und das bringt schon auch nochmal eine neue Dynamik rein, wo man dann vielleicht auch ein bisschen anders spielen muss. Aber gleichzeitig ist es halt einfach auch, fand ich es ein bisschen anstrengender. Und ja, aber sonst eben wirklich, also eigentlich von meiner Seite wirklich wenig Kritikpunkte, weil es für mich echt ein Highlight des Jahres war von dem, was es macht, weil es einfach sich auch frisch und neuartig anfühlt.
Genau, also es ist total rund aus meiner Sicht. Also es ist wirklich gut gelungen, gut designt und das ist umso beeindruckender, als dass es ja ein Erstlingswerk ist. Und das finde ich wirklich auch schön, dass wir hier mit Florian Maas einen Autoren haben, der gleich wirklich ein sehr, wie ich finde, insgesamt sehr rundes, sehr komplettes Spiel vorlegt, wo jetzt nicht viel Hakeligkeiten drin sind. Es ist auch von Lars Besten gestaltet, eher funktional, was ich aber hier gut finde. Gleichzeitig haben diese Karten so einen schönen Art Deco-Stil so ein bisschen. Also ich finde so diese Kombination aus sehr funktioneller Grafik oder funktionaler Grafik und trotzdem aber so schönen grafischen und illustratorischen Elementen finde ich wirklich richtig gut gelungen. Also das Spiel hat mich wirklich positiv überrascht und gehört auch so im, ich sag mal so im Piatnik-Kosmos zu den stärksten Spielen, die ich kenne, was mir gut gefällt. Und Lars Besten, das darf man nochmal ergänzen, als Illustrator, der kommt ja aus dem Ruhrgebiet und hat jetzt schon einige Spieleprojekte umgesetzt. Viele für Piatnik, also Chocolates zum Beispiel, was auch sehr schön war, so ein kleines Legespiel, Ape Town und 2, dieses kleine Rangeln mit den Haien. Er hat aber auch jetzt Stars of Illumea gestaltet, was ich ein wunderschönes Spiel finde, was jetzt bei Ornament Games erschienen ist. Also wirklich ein Illustrator, dessen Arbeit mir sehr, sehr gut gefällt. Und das hat er hier auch bei Project Skyline sehr unter Beweis gestellt. Also kann man Piatnik nur beglückwünschen zu diesem Titel und auch Florian Maas zu seinem Erstling. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich auf mehr von dir.
Ja, und da füge ich noch hinzu, ich finde, also auch wenn der Spielplan eben, wie du sagst, also eher funktional ist, aber ich finde das Schachtelcover wirklich schön. Also Absolut. Das ist unglaublich ansprechend. Also gerade auch, weil du den Vergleich mit Tower Up gebracht hast, den sehr naheliegenden, zumindest ästhetisch, finde ich da zum Beispiel das Schachtelcover, finde ich, also gefällt mir bei Project Silent sehr viel besser. Also das hat also eben wirklich modernes, frisches, aber halt eben gerade durch dieses Art Deco, was ja eigentlich eher eine sehr alte Ästhetik ist. Aber ja. Also gefällt mir wirklich gut.
Man merkt bei Tower Up halt, dass die Autoren, ich glaube, Bauingenieure oder Architekten sind. Ne? Das ist dann halt ein bisschen technischer und hier ist es dann doch nochmal erheblich künstlerischer. Und als jemand, der New York sehr liebt, freue ich mich über jedes Spiel, was New York im Thema hat. Das ist ja eine meiner Herzensstädte. Ich finde sie wirklich fantastisch. Und insofern hat das Spiel schon ganz viele Pluspunkte gesammelt, allein darüber. Nach Tokio habe ich es aber noch nicht geschafft. Ja. Ja, schön. Dann kommen wir doch mal von den urbanen, großen Metropolen hin auf die verlassene Insel. Denn wir haben ein Spiel, das bei euch auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres gelandet ist. Das ist nämlich Turiki, die Insel voller Abenteuer. Ein Spiel, das ursprünglich von Lucky Duck Games ist. Und da können wir es schon vermuten. Es ist auch eine App integriert. Es ist im Deutschen bei Miraculous erschienen. Das ist ein Verlag in der B-Rex-Welt. Und ein Spiel von Wojciech Grajkowski und gestaltet von Carrie Lane, Tomasz Larek, Pavel Marchwicki, Anja Przybylo und Ines Toczyska. So, also Das war schwierig. Oder bei der Sendung mit der Maus könnte man sagen, das war Polnisch. Möglicherweise. Oder Tschechisch. Ich weiß es gar nicht genau, welcher Nationalität der Autor angehört. Weißt du es zufällig?
Nee, auch nicht. Na, ich weiß es leider auch nicht.
Ich hab's nicht gefunden bei BoardGameGeek. Na gut, aber unabhängig dessen haben wir hier ein Spiel, das zumindest die Spiel des Jahres Jury auf ihre Empfehlungsliste gesetzt hat, und ich habe es gespielt. Das Schöne ist an dem Spiel, es ist wirklich ein Familienspiel im allerbesten Sinne, denn wir haben eine kleine Insel und am Anfang ist nur wenig von der Insel erkennbar. Wir sind Schiffbrüchige, wir sind dort ans Land gespült oder am Strand mit einer kleinen Forschungsgruppe voller Abenteurer. Wir haben einen Professor, der sich das ganze Spiel über keinen Meter wegbewegt, am Strand sitzen bleibt und uns Aufträge erteilt oder uns erzählt, was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben. Und mit diesen Aufträgen begeben wir uns dann immer mal über die Insel, um bestimmte Dinge zu suchen oder zu finden. Also wir müssen natürlich gucken, dass wir Nahrung finden beispielsweise. Dann wollen wir gucken, dass wir eine kleine Hütte bauen, mal gegen den Unbill, den diese Insel zu bieten hat, in Form von wilden Tieren oder von Wetterumschwüngen. Das müssen wir machen. Dazu müssen wir natürlich Material suchen auf der Insel. Und auf dem Spielplan abgedruckt sehen wir schon verschiedene Elemente, zu denen wir uns hinbewegen können. Also zum Beispiel zu einem Wäldchen, da können wir davon ausgehen, dass es in diesem Wäldchen vielleicht Holz zu sammeln gibt. Jetzt wäre es aber natürlich gut, Werkzeug dabei zu haben, um dieses Holz zu hacken. Oder wir sehen eine kleine Ansammlung von Pflanzen und möglicherweise finden wir da Nahrung. Ja, aber woher wissen wir denn, ob diese Nahrung überhaupt verträglich ist oder nicht? Das können wir ja ausprobieren. Und dann können wir sehen, ob wir entweder Superkräfte entwickeln oder möglicherweise mit Magenbeschwerden zwei Runden aussetzen müssen. Also es gibt so ganz unterschiedlich viele Aspekte, wo wir wirklich anfangen, diese Insel zu erkunden. Wir haben so kleine Felsen, da kann man ja mal hochklettern oder mal gucken, ob wir eine Höhle finden. Wir haben Wasser, finden wir zumindest später, entdecken wir so die Wasserwelt ein bisschen. Da kann man versuchen, sich mal ein Floß zu bauen und da mal ein bisschen rauszuschippern und mal zu gucken, was man so findet. Also das Spiel bietet einem doch eine ganze Reihe von schönen Möglichkeiten, die eigene Abenteuerlust in den eigenen Entdeckergeist zu entwickeln. Und das Ganze wird unterstützt, nicht nur durch, wie ich finde, ein sehr anspruchsvolles Design, also die Optik und das Material, sondern es wird eben auch noch durch eine App unterstützt, die uns durch dieses Spiel durchlotst und die uns dann sagt, wenn etwas passiert oder wenn bestimmte Einflüsse von außen kommen oder welche Fortschritte passieren. Und wir haben Karten, die haben alle einen kleinen QR-Code. Das ist ja auch immer beliebter. Das kennen wir schon von Destinies. Bei Bossfighters haben wir es auch schon erlebt. Und dann können wir eben diese Karten einscannen, mitunter mal miteinander kombinieren, können schauen, wie interagiere ich mit verschiedenen Orten mit diesen Karten. Und das finde ich ganz zauberhaft, es ist ein kleines Heftchen dabei, in dem ich Entdeckungen notieren kann. Also wenn ich Pflanzen finde oder Tiere finde und die dann bestimmen kann, dann darf ich denen einen Namen geben und dann können wir festlegen, wie die heißen. Und dann können wir sozusagen unsere eigene Fantasie auch in ein Spiel mit einbringen, das ja durch so eine App gesteuert wird. Und ich finde so diese verschiedenen Ebenen, die hier zusammengreifen, wirklich unheimlich schön und unheimlich ansprechend. Der kleine Nachteil bei dem Spiel ist, das ist sicherlich auch hier der Fall, dass man es wirklich nur einmal spielt. Also ich habe gar kein Bedürfnis, das noch ein zweites Mal zu spielen. Ich habe aber diese erste Partie unheimlich genossen. Auf der Schachtel steht 6 bis 8 Stunden Spielzeit und etwa 20 Minuten pro Partie. Ich habe es zu zweit mit dem Stefan Hanf gespielt an einem Abend. Wir sind in 2,5 Stunden, haben wir alles entdeckt. Also das war irgendwie sehr schnell und haben sehr effizient gespielt und haben, glaube ich, dann immer recht gute Entscheidungen getroffen, was es hier gerade zu tun gibt. Aber die Entscheidungen, vor die mich das Spiel stellt, sind wirklich cool, weil ich habe nur eine bestimmte Anzahl Aktionen pro Runde und muss natürlich gucken, wie teile ich die jetzt auf? Bewege ich mich dahin? Kann ich da noch was machen? Muss ich wieder zum Basislager zurück? Kann ich irgendwo später, kann ich auch die Distanzen ein bisschen überbrücken, weil ich Unterstützung bekomme? Muss ich mal wieder aufs Wasser? Dann hat der Professor seine Brille verloren, dann müssen wir Zeit darauf aufwenden, diese Brille wieder zu finden und zu gucken, wo die wieder ist. Also da stecken unheimlich viele liebevolle kleine Episödchen und Anekdötchen drin, die das Spiel, wie ich finde, zu etwas ganz Liebevollem und Zauberhaftem machen. Und ich habe mit Turiki sehr, sehr viel Freude gehabt. Und weil es bei euch auf der Empfehlungsliste gelandet ist, nehme ich an, du hast dich nicht allzu heftigst dagegen gewehrt, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich mag Torricke auch irrsinnig gerne. Wir haben ein bisschen länger gebraucht als ihr. Also ich finde 2,5 Stunden sehr beeindruckend. Also ich glaube, 4 Stunden waren ansonsten das Kürzeste, was ich nicht gekriegt habe. Bei uns waren es, glaube ich, 5 Stunden. Also ich habe da einen schönen 25. Dezember mit meiner Partnerin gehabt, weil wir das dann durchgespielt haben. Aber ich finde, dass Torricke was ganz Besonderes macht, weil es einfach diese thematische Einbettung zusammen mit der App, es schafft halt einfach perfekt so dieses Abenteuergefühl. Und das ist natürlich vielleicht auch die Erwachsene in mir, die da einfach immer wieder eine Freude hat, Materialien miteinander zu kombinieren. Aber ich finde das einfach so eine schöne Mechanik in Spielen, wenn ich 2 verschiedene Materialien habe zum Beispiel, die mit der App kombinieren kann. Und dann sagt mir die App, und das kommt jetzt da raus. Und manchmal bei Stecken und Seil kann ich mir vielleicht vorstellen, dass da ein Floß rauskommt. Wobei ich jetzt gar nicht, ich glaube, es sind Lianen oder so, die wir brauchen für das Floß. Aber eben, manchmal kommt dann vielleicht auch was Überraschendes raus. Und das finde ich einfach, es sind so schöne kleine Überraschungsmomente. Und das hat Torricke einfach wirklich gut gemacht. Es gibt ja dann auch noch ein Element, bei dem man Münzen sammeln muss, wo man an verschiedensten Stellen eben im Spiel Münzen sammeln kann. Das sind dann auch nochmal so kleine Sidequests, die wir machen können, aber halt auch nicht müssen. Und das finde ich schön, weil Torricke einfach wirklich auch der Gruppe erlaubt, selber zu entscheiden, wie tief sie jetzt da reingehen möchte. Verfolge ich einfach nur die Ziele, die mir das Spiel vorgibt, und schaue einfach, dass wir so schnell wie möglich von der Insel runterkommen, oder versuche ich eben noch, alle diese Münzen zu finden. Und das ist halt eben dieses Super Mario-eske, aber ich kenne eben auch verschiedenste Gruppen, die dann gesagt haben, also eben, die Kinder wollten nicht von dieser Insel runtergehen, bevor halt eben nicht alle Münzen gefunden waren. Und das Tagebuch hast du ja auch schon erwähnt, auch da das ist halt so cool gemacht. Das ist auch, kann man auch zusätzlich nochmal ausdrucken, weil grundsätzlich ist es ja wieder spielbar. Also auch wenn ich es nur einmal spielen kann, kann ich es natürlich dann an andere Personen weitergeben. Und das Tagebuch wäre, glaube ich, das einzige Element, das man eben tatsächlich beschriftet. Also das könnte man sich auch nochmal ausdrucken. Und es sind einfach so schöne kleine Elemente drin, die halt einfach, also nicht zwingend notwendig wären, damit das Spiel funktioniert, aber die halt nochmal so diese kleine Fünkchen extra dazugeben, die das Ganze atmosphärischer machen, die dem Ganzen nochmal Leben einhauchen. Das Tagebuch ist eben, wir sind Forscherinnen, wir sind auf einer Entdeckungsreise und natürlich erforschen wir die Flora und Fauna, die wir da auf der Insel finden. Und das finde ich wirklich toll. Und ich muss auch sagen, aus einer Ludotheksperspektive, Torricke erfüllt halt auch ein Bedürfnis, bei dem es einfach im Spielemarkt noch nicht so viel gibt. Also diese Abenteuerspiele, vor allem kooperative Abenteuerspiele für 8- bis 12-Jährige Pi mal Daumen, gibt's einfach wirklich wenig. Und das ist eine Spielart, die bei uns einfach wirklich stark nachgefragt wird. Da gibt's dann eben ein Andor Junior vielleicht noch oder ein Karak. Aber ansonsten gibt's da einfach wirklich wenig Sachen. Und das ist halt echt schön, dass man da einfach wieder was hat für diese Zielgruppe, wo sie eben auch so dieses atmosphärische Feeling kriegen können und da halt einfach auch wirklich in dieses Spiel eintauchen können. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass ich schon auch trotzdem finde, dass man vielleicht noch ein bisschen schleifen hätte können. Was mir und negativ aufgefallen ist, war halt so dieses ständig wiederholt zum selben Ort zurückgehen müssen. Also wenn ich eine Ressource verbraucht habe, um irgendwas zu machen, dann und ich sie dann wieder brauche für irgendwas anderes, dann muss ich halt wieder zum selben Ort zurückgehen, muss dann wieder Holz holen zum Beispiel. Und da weiß ich nicht, ob man das nicht ein bisschen besser gestalten hätte können. Also nicht, dass man die Ressource permanent hat, aber dass man zumindest dann 3-mal das Holz verwenden könnte oder so. Also ich glaube, da hätte es noch ein bisschen Optimierungsbedarf gegeben. Da fühlt sich dann Torricke schon manchmal an wie ein bisschen täglich grüßtes Murmeltier mit, okay, ja, heute gut, wir wissen, ich muss dahin gehen, du musst dahin gehen. Wir holen das wieder, weil wir brauchen es wieder, damit wir das machen können. Aber das ist schon kleiner Kritikpunkt in einem sonst wirklich tollen, schönen, thematischen Erlebnis, also was ich wirklich also auch rauf und runter empfehle bei der entsprechenden Zielgruppe, weil es halt einfach was Ungewöhnliches macht.
Ja, ich habe mein Exemplar dann, als ich es gespielt hatte, weitergegeben und auch da gab es nur begeisterte Rückmeldungen. Ne? Also das ist wirklich was echt Freude macht und die Kinder von denen ich gehört habe, ich habe es wie gesagt mit dem Stefan gespielt, aber die Kinder, von denen ich es gehört habe, die wollten es dann auch gar nicht mehr sein lassen. Die sagen, komm nochmal und noch eine schaffen wir vorm Schlafen gehen und so. Also da war wirklich so eine Begeisterung und so eine Freude daran, da auf dieser Insel zu bleiben. Und ich glaube, die wird auch ein bisschen geschürt, weil es ja so Dinge zu entdecken gibt. Es gibt so einen Standsbogen, nenne ich es jetzt mal, in dem sind so verschiedene Elemente, aber eben erstmal verkehrt rum so reingedrückt. Und dann kann ich mir Objekt 13 freischalten, dann kann ich das erstmal da rausstanzen und drehe es dann um und dann sehe ich erst, was ich da eigentlich gerade gebaut oder gefunden habe oder so. Und dann kann ich das da irgendwie auch hinlegen und kann das dann in späteren Partien benutzen. Ich kann mir so das Basislager so ein bisschen zusammenstellen und so. Und das sind so ganz schöne Elemente und auch das ist wiederverwertbar, weil man kann das später wieder in diesen Bogen zurückdrücken, sodass dann die anderen, die das danach spielen, auch Freude haben. Oder Umschläge, in denen dann neue Landschaftselemente enthalten sind, wo man sagt, okay, wir entdecken jetzt die Insel und das, was wir entdecken, das ist eben ein neues Spielplanteil, das wir dann aus einem Umschlag rausziehen. Das ist natürlich total verheißungsvoll und dann ist so diese Neugierde da, komm, wir spielen noch so lange, bis wir das entdeckt haben. Und dann hat man so Bock, da dran zu bleiben. Und bei diesem Tagebuch, wir haben das so gelöst, wir haben dann einfach auf den Zettel geschrieben und Post-its reingeklebt und so. Das kann man natürlich auch machen, man muss ja nicht in das Buch hineinschreiben. Und dann ist es wirklich beliebig oft verwendbar. Da kannst du einfach Post-its nehmen und drückst das und klebst die dann da rein. Und wenn du fertig bist, nimmst du sie wieder raus. Aber da hat man dann auch ganz viel Freude dran, uns irgendwelche blöden Namen auszudenken. Und wir haben tatsächlich auch, wir haben das jetzt nicht, auch wenn wir in 2,5 Stunden durch waren, nicht so funktional gespielt, dass wir gesagt haben, uns sind hier alle Missionen egal, wir machen nur die Hauptquest. Nee, wir haben schon alles entdeckt und wir haben auch alle Münzen gefunden. Aber das ist eben auch dann schön, dass du so kleine Hinweise hast auf so Grafiken und sagst, da könntest du Münzen finden. Und dann sagst du, okay, wo könnte das gewesen sein? Dort, warte mal, den Strang haben wir noch nicht ausprobiert. Hier gibt es noch was zu entdecken. Und das ist auch schön, dass wirklich die Entscheidungen, die wir als Gruppe treffen, eine Relevanz haben. Also dass eigentlich gar nicht egal ist, was wir machen. Sondern es hat eine Relevanz, weil wir eben auch nur eine bestimmte Anzahl Aktionen haben, müssen wir genau überlegen, ist das jetzt gerade die beste Entscheidung? Man kann dann nicht beliebig so ein bisschen über die Insel flitzen und mal gucken, was man so findet, sondern es gibt Einflüsse von außen, wie zum Beispiel das Wetter oder wie zum Beispiel Tiere, die dann kommen oder so, wo wir sagen, na, wir müssen hier zu einer bestimmten Zeit oder zu einem bestimmten Punkt schon etwas erledigt haben. Also wenn wir merken, das Wetter wird schlechter und die Wolken kommen und es zieht sich ein bisschen zusammen, dann wäre es vielleicht gut, rechtzeitig eine Unterkunft gebaut zu haben. Also sollten wir doch das mal jetzt gerade machen. Wenn du das aber nicht machst, dann ist das durchaus schädlich. Das ist kein Spiel, also es ist, wie du eben sagtest, ein Spiel für Kinder von 8 bis 12. Ist jetzt nicht so, dass man dann stirbt und wieder von vorne anfangen muss oder so, aber es wird dann schon ungemütlicher, wenn man bestimmte Sachen nicht macht oder wenn man mit bestimmten Tieren keinen Lösungsweg findet, um nicht zu sehr zu Schaden zu kommen oder so. Und da können dann schon auch durchaus mal Momente passieren, wo man denkt so, ui Mist, das hätten wir vielleicht kommen sehen müssen oder da hätten wir vielleicht früher reagieren müssen. Und das mag ich eben so bei so einem Spiel, dass die Entscheidungen echt eine Relevanz haben. Und es ist so schön, mal diese ganzen Erwachsenenvorlagen, die es gibt jetzt, The Dark Quarter oder früher Destinies, die finde ich beide wirklich bockstark, dass wir jetzt hier was haben, was sich für Kinder auch wirklich gut eignet. Und ich würde mich total freuen, wenn dieser Art viel mehr Spiele kommen, weil hier die Einbindung von der App, das wird ja auch bei Bossfighters zu Recht sehr gefeiert, dass die Einbindung der App total organisch ist und nicht dem Spiel so aufgedrückt wurde. Und das finde ich hier eben auch. Es ist total organisch zu sagen, ich habe ein paar Stäbe und ich habe ein paar Lianen und wenn ich die jetzt kombiniere, was kommt da wohl bei raus? Oder ich habe ein bisschen davon und ein bisschen davon, jetzt scanne ich die beiden Sachen ein und dann kann ich halt eine neue Karte ziehen und klack, so wunderbar, jetzt habe ich hier eine Hängematte gebaut oder was auch immer. Und das sind eben Dinge, wo die App gar nicht stört und auch nicht dominiert, sondern uns wirklich ganz geschmeidig durch so eine Geschichte führt und dann eben auch die unterschiedlichen Entscheidungen in ihren Verläufen in der App reflektieren kann. Und das mag ich an Turiki total gerne und habe es auch schon sehr oft empfohlen. Und würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr erscheint aus dieser Feder von Wojciech Grajkowski, der übrigens Pole ist, wie ich rausgefunden habe inzwischen. Ja, dann haben wir noch ein weiteres Spiel auf unserer Liste. Das ist ein Spiel, was bei Repos Production erschienen ist und somit bei Asmodee im Deutschen. Und da möchtest du uns ein bisschen mehr davon erzählen.
Genau, wir gehen jetzt weiter zu Canute von Johan Go, Hope S. Wang und Gary Kim. Es eben erschienen, wie der Frederik gerade gesagt hat, bei Repos Production im Vertrieb bei Asmodee. Illustriert von David Tosello, für 2 bis 4 Personen. Spieldauer ist 25 Minuten und es ist mit einer Altersangabe von ab 10 angegeben. Ja, wir spielen Druiden und Druidinnen und die versammeln sich zu einem jährlichen Fest und wollen einfach ganz tolle Tränke aus verschiedensten Zutaten brauen. Nicht bauen. Ja, das ist dann wieder die Brettspielerinnen. Wir bauen einfach alles. Ja, genau. Wir haben zum Beispiel Nachtfalter, Brombeeren, Pilze, Blumen, Kleeblätter. Die alle können wir verwenden für unsere Tränke. Und das Spiel ist im Kern ein Set-Collection-Spiel. Also wir haben diese verschiedenen Zutaten, können die durch Karten sammeln, aber jede Karte bringt nicht nur eine Zutat oder 2 Zutaten, sondern bringt mir auch verschiedene Wertungen mit. Also ich habe dann vielleicht den Nachtfalter, der mir aber zusätzlich eine Wertung bringt für alle Paare aus Brombeeren und Kleeblättern kriege ich dann 4 Punkte. Oder ein Kleeblatt, das mir aber gleichzeitig Punkte bringt für je 2 Pilze und eine Brombeere, wo ich dann noch 6 Punkte kriege. Oder eine Brombeere, die mir 2 Punkte gibt für jede Blume, die ich gesammelt habe. Das heißt, wir haben immer Zutaten, die aber dann gleichzeitig halt für andere Sachen meistens Wertungen bringen. Und so muss ich halt eben optimieren, weil wir können nur maximal, also bei 11, sobald jemand 11 Karten ausgespielt hat, wird das Spielende eingeleitet. Und deshalb muss ich halt wirklich schauen, was ich gut mache in meinen Zügen. Es gibt 4 verschiedene Aktionen. Pro Zug darf ich 2 verschiedene, also 2 grundsätzlich machen. Sie müssen nicht verschieden sein. Ich kann Karten aus der Auslage nehmen. Ich kann Karten ausspielen. Ja, und bezahlen tue ich mit Runen. Und das ist ein wirklich spannendes Element bei Canute. Wir haben Runen, von denen können wir anfangs nur 4, im späteren Spielverlauf 6 bei uns lagern und verwenden. Und die sind zweiseitig. Also die haben eine Mondseite und eine Sonnenseite. Und auf jeder von den Zutatenkarten stehen immer bestimmte Runen drauf. Also zum Beispiel eine Karte erfordert, dass ich eine Mondrune umdrehe und eine Mondrune wegwerfe. Oder eine andere Karte erfordert, dass ich 3 Sonnenrunen umdrehe und eine Sonnenrune wegwerfe. Wenn ich es umdrehe, kommt es dann eben von der Sonnenseite auf die Mondseite oder von der Mondseite auf die Sonnenseite. Und eine Möglichkeit in meinen Aktionen ist eben, dass ich auch diese Runen umdrehen kann oder ich kann mir auch neue Runen aus der Mitte nehmen, aber halt eben auf der Seite, auf der sie gerade sind. Und das ist ein wirklich spannendes Element, das Canute da hat, weil wir wirklich Wege finden müssen, wie wir eigentlich möglichst aktionseffizient diese Runen so umdrehen, dass wir tatsächlich unsere Karten ausspielen können. Es gibt dann auch noch so kleine Elemente. Wenn ich eine bestimmte Anzahl an Karten ausgespielt habe, darf ich eben weitere Lagerplätze freischalten oder ich kriege nochmal Bonuszutaten. Also da haben wir dann noch so kleine Elemente, die wir freischalten können. Aber ansonsten ist es wirklich das Hauptteil des Spiels, eben dieses Navigieren von den Runen und die aktionseffizient eben dorthin bringen, wie ich sie brauche. Und aber eben gleichzeitig dieses Punkte optimieren. Also Sets sammeln, so dass sie mir möglichst viele Punkte geben. Und das ist alles wirklich schön und kompakt gestaltet. Also ich finde, die Runen sind haptisch wirklich toll, einfach vom Material her. Und auch das Board ist wirklich schön gestaltet in dem. Und ich finde auch gerade dieses Puzzle mit der Optimierung von den Runen wirklich, wirklich toll. Also man ist dann vielleicht versucht, weil man viele Punkte für Brombeeren kriegt zum Beispiel, dass man möglichst viele Brombeeren aus der Auslage nimmt, weil da hat jetzt gerade einfach schöne Karten da liegen. Und dann merke ich aber plötzlich, okay, Brombeeren brauchen immer Mondressourcen. Und diese ganzen Brombeerkarten drehen mir aber die Mondressourcen auf die Sonnenseite rum. Das heißt, ich muss dann auch wieder schauen, dass ich andere Karten kriege, die mir die vielleicht umdrehen, wieder zurück. Oder aber ich verbringe halt immer wieder einen Zug damit, alle meine Plättchen umzudrehen. Also da ist dann natürlich effizienter, vielleicht eher was auszuspielen, was mir dann Punkte gibt. Und das ist ein richtig cooles, wirklich reduziertes Puzzle, das mit wenig Regeln halt einfach doch was sehr Spannendes generiert. Es gibt dann auch noch ein paar Punkte, wo ich finde, dass man da sicher auch noch mal optimieren hätte können. Aber ich gehe mal zu dir, Frederik. Wie gefällt dir denn Canute?
Meine Begegnung mit Canute begann mit einer Enttäuschung. Ich habe es ausgepackt und um den Karton ist so eine, wie so eine Schutzhülle oder so eine Buchhülle oder sowas. Und die hat vorne im Cover so eine Aussparung und da kann ich dann die Box rumdrehen und habe dann entweder einen männlichen Druiden oder eine weibliche Druidin. Ja, bei mir ist aber beim Auspacken oben direkt dieser Schutzumschlag zerrissen, sodass ich den dann irgendwie direkt ins Altpapier gegeben habe. Ja, das war nämlich so dünn da oben, dass es beim ersten Rausschieben der Box zerrissen ist. Da dachte ich, uiuiui, wenn das so weitergeht. Gott sei Dank ist es so nicht weitergegangen und jetzt bewerten wir ja nicht den Schuber, sondern wir bewerten das Spiel und die Gestaltung. Und da muss ich sagen, ich bin ein riesen Fan von Canuta tatsächlich, denn dieses Puzzle, wie du es gerade genannt hast, das ist was, was mir unheimlich viel Freude macht. Erstens finde ich es schön, ich mag diese Haptik dieser Steine so gerne. Ich habe die gerne in der Hand, die sind toll bedruckt, so, das sind einfach kleine Kunststoffsteinchen. So, ne? Auf der einen Seite ist eine Sonne, auf der anderen Seite ist ein Mond und wenn ich mir anschaue, bei wie vielen Spielen ich 47 verschiedene Ressourcen handeln muss. Und wir kommen gleich zu einem, wo wir, sagen wir mal, über die Ressourcen vermutlich reden können. Dann habe ich hier eigentlich nur diese Runen als Ressource und ich habe entweder die Anzahl, die ich brauche und ich habe eine der beiden Seiten. Und jetzt zu schauen, in welcher Reihenfolge spiele ich meine Karten aus, um mir dann eine Steilvorlage für die nächste oder übernächste Karte zu geben, die ich brauche. Welche Runen will ich vielleicht abwerfen, um dann neue zu bekommen, weil dann welche in der Mitte liegen, die auf eine bestimmte Seite schon gedreht sind? Oder wo möchte ich jetzt schon Runen umdrehen, damit ich die danach folgende Karte gut spielen kann? Das macht mir so viel Freude, darüber nachzudenken und diese Karten in der Hand zu halten und sagen, okay, was mache ich jetzt? Worauf gehe ich? Und ich habe nicht allzu viele Entscheidungen. Ich will wissen, welche Wertungen will ich triggern? Wie will ich diese Wertungen möglichst gut ausbauen? Und welche Arten von Runen brauche ich? Weil ich spiele ja nur maximal, ich glaube, 11 Karten sind es in Summe, die ich ausspiele. Und wenn ich 11 Karten ausgespielt habe, dann ist das Spiel vorbei. So mehr ist es ja nicht. Und da will ich natürlich gucken, dass ich da möglichst viele Punkte bekomme und dann meine Runen optimal vorbereite. Und das finde ich wirklich eine klasse Geschichte. Was mir auch gut gefällt, ist wirklich die Gestaltung des Spiels. Also ich mag hier, dass es gendermäßig aufgeteilt ist. Zwei Männer, zwei Frauen, Druide, Druidin. Ich kann, wenn ich diesen Schutzumschlag noch intakt hätte, könnte ich entscheiden, möchte ich die männliche oder die weibliche Seite vorne im Regal haben. Wobei bei mir steht es eh seitlich drin. Da macht es keinen so großen Unterschied. Ich finde die Idee sehr clever, dass ich im Laufe des Spiels habe ich so einen kleinen Schieber an meinem Tableau, dass ich also nicht permanent zählen muss, wie viele Karten habe ich jetzt ausgespielt, sondern ich habe so ein kleines Nupsi in meinem Tableau und immer wenn ich eine Karte ausspiele, schiebe ich den einfach eins weiter und dann triggert das mitunter nochmal so einen Effekt, dass ich mir einen zusätzlichen Slot freischalte beispielsweise oder eine Ressource nehmen kann oder so. Aber das sind so Kleinigkeiten, die das Spiel sehr eingängig machen und sehr fluffig machen. Manchmal muss man Leute daran erinnern und sagen, schieb bitte diesen Schieber eins weiter. Und manchmal denke ich auch, oh jo, jetzt habe ich selber gerade die letzten zwei Runden vergessen, den zu schieben. Und dann muss er das nochmal nachholen. Also das ist so etwas, was dann doch immer mal wieder passiert. Das muss man so ein bisschen ins System reinkriegen. Aber es ist auf jeden Fall klug gedacht. Und ich bin wahrscheinlich manchmal einfach ein bisschen zu blöd dafür, weil es ist schon sehr klug gedacht, das so zu machen. Und ich finde es auch sehr reizvoll, dass wir diese Tag- und Nacht-Karten und Varianten haben. Also das ist thematisch in sich total stimmig, total schlüssig. Und ich habe eben bestimmte Karten, die ich dann eben mit dieser Tagseite spielen möchte, bestimmte Karten, die ich mit dieser Nacht oder, nee, Seite ist, aber du weißt, was ich meine. Ne? Es gibt so Tag- und Nachtkarten und die kann ich eben entsprechend mit diesen Runen dann bezahlen. Und was mir auch gut gefällt, ist, es ist eine relativ simples und einfaches Spielprinzip, weil ich habe diese Set-Collection, die Karten geben mir vor, wofür gibt es Punkte, ich kann die Symbole am Ende zählen, also es ist total schnell erklärt. Die Anleitung ist relativ kurz, es ist schön zugänglich für 2 bis 4 Leute und es ist eben auch zu viert oder zu dritt flott gespielt. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, zu zweit spielt man das eben schnell und zu viert dauert das dann ewig. Nö, das geht ganz schnell. Du spielst einfach nur deine Karte aus und musst manchmal so ein bisschen kurz überlegen, in welcher Reihenfolge mache ich das, welche Runen brauche ich jetzt. Und das gefällt mir unheimlich gut. Im Dreier- oder Vierer-Spiel hast du natürlich die Herausforderung, dass du es nicht so gut vorausplanen kannst, weil sich natürlich die Auslage der Runen verändert und dann dauert es minimal länger, aber eben jetzt auch nicht unendlich viel. Du hast halt im Zweier-Spiel legst du deine Runen dahin und kannst schon abschätzen, okay, ich kann da schon so die Runen, die in der Mitte liegen, da habe ich schon eine Idee, bekomme ich die gleich oder nicht, wenn ich sehe, dass bei meinem Gegenüber das Board voll ist, dann wird er jetzt nicht alle aus der Mitte rausnehmen. Bei 3 oder 4 Leuten habe ich da eine gewisse Unwägbarkeit, die ich aber total reizvoll finde, weil ich eben dann schon manchmal sage, okay, habe einen tollen Plan geschmiedet, er ist nicht aufgegangen, ich muss schnell einen neuen Plan machen und das dauert aber auch nicht ewig. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von Kanuta und zwar sowohl von der Gestaltung als auch vom Spielflow und von dem, was ich da tue. Du hast gesagt, du hast noch ein paar Kritikpunkte, ich habe auch noch ein, zwei, aber dann lasse ich dir mal den Vortritt.
Ja, du hast eh die Gestaltung eigentlich schon angesprochen. Ich muss sagen, das ist jetzt gerade ein Thema, das ich gerade im letzten Jahr wirklich mit einigen Spielen hatte, ist, jetzt haben wir wirklich ein cooles Playerboard. Ich finde auch diese Nups ist ganz toll, bei denen man immer weiterschiebt, wenn man eine Karte ausspielt, wobei das bei uns auch ständig passiert, dass es jemand vergisst. Aber gut, ich glaube, das sind einfach die menschlichen Gehirne vielleicht einfach nicht dafür gemacht, immer auf alles zu schauen. Aber ich finde es einfach so schade, dass es nirgends eine Aktionsübersicht gibt. Also man hätte einfach so leicht auf diesem Board einfach nur ein kleines Kästchen machen können und drauf diese 4 Aktionen draufschreiben können. Das wäre ein leichtes gewesen und das halt einfach Leute an die Hand nimmt. Weil ich finde, das ist ein wirklich gutes Spiel, einfach so in diese Set Collection ein bisschen reinzukommen, weil es halt leichte Aktionen hat, aber dann halt doch eben so ein paar coole Kniffe. Und das ist halt einfach so schade, weil du halt einfach Leuten den Einstieg dann ein bisschen schwieriger machst und ein bisschen mühsamer machst, wenn ich mir dann ständig wieder überlegen muss, okay, welche Optionen kann ich machen? Und man hat das eh schnell drin, aber es ist halt einfach trotzdem eine Handreichung, wo es einfach den Leuten, die spielen, das Leben halt ein bisschen einfacher macht.
Dazu kann ich ganz kurz was ergänzen, wenn du magst, weil bitte. Wir haben uns genau auch gewundert, warum es diese Spielübersichten nicht gibt und die haben uns auch total gefehlt. Aber in der Anleitung ist es ja so, dass genau in der Mitte der Doppelseite ist es ja genau so aufgedruckt, dass du eigentlich die Spielanleitung offen hinlegen kannst und die bleibt dann auch so mit den Aktionen da liegen. Aber es ist natürlich, wenn du das zu viert spielst, dann musst du das immer so ein bisschen hin und her drehen. Das ist natürlich total unpraktisch, aber das ist so die Lösung, die wir dann immer gemacht haben, wenn ich es mit 9 Leuten gespielt habe, dass ich dann einfach das aufgelegt habe und gesagt, guck mal, das sind die 4 Aktionen, da kannst du drüber gucken. Und nach 2 Runden hat eh jeder verstanden, wie das funktioniert. Aber ja.
Ja. Also mit der Anleitung funktioniert es auch. Das habe ich auch genauso gemacht, aber das ist halt eben kleingedruckt oder ja. Also in dem Fall vor allem, wenn es halt nicht mal ein zusätzliches Material gewesen wäre und ich eh schon ein Board habe, wo ich das aufdrucken könnte. Aber gut, das ist jetzt eh, wie gesagt, das ist gerade in den ersten Runden ein bisschen ein Thema. Und wo ich gemerkt habe, dass ich mit der Zeit habe ich schon angefangen, ein bisschen ähnlich zu spielen. Also es reicht nicht, wenn ich auf die Karten spiele, die mir Punkte geben, also keine Ahnung, 2 Punkte für jede Blume zum Beispiel. Ich brauche diese großen Wertungskarten, die mir 6 oder 4 Punkte geben für Paare oder Drillinge. Und das finde ich ein bisschen schade von der Wertigkeit, weil du halt, also ich spiele es jetzt eigentlich immer so, dass ich zuerst schaue, dass ich irgendeine 3er-Wertung kriege oder zumindest, oder 2 Zweier-Wertungen und ich darauf halt meine Strategie aufbaue. Was gut ist und was vollkommen in Ordnung ist, aber gleichzeitig fühlt sich halt so halt einfach immer ein bisschen gleich an, muss ich fast sagen, auch wenn ich eben immer wieder unterschiedliche Ressourcen sammle. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, also ich bin sicher nicht die beste Strategin, also es gibt sicher auch andere Möglichkeiten da zu gewinnen, aber in meinen Partien war das halt schon auf jeden Fall sehr wichtig. Und gleichzeitig finde ich es aber auch schön, weil gerade diese großen Sets einen natürlich aber auch dazu verleiten, dass man sich ein bisschen verzettelt. Also eigentlich sollte man sich ja schon auf ein paar wenige Ressourcen fokussieren, gerade weil man so wenig Karten ausspielen kann. Und gleichzeitig habe ich dann eh wieder, okay, für diese Karte, für die Wertung brauche ich eine Blume. Ich nehme diese Blume. Ah, Moment, die Blume gibt mir Punkte für Brombeeren und Schmetterlinge. Ach, vielleicht könnte ich jetzt auch noch mal einen Brombeeren und Schmetterling ausspielen. Also da fordert es uns natürlich dann halt einfach auf eine andere Weise auf, durch die schönen Optionen, die es uns gibt, Punkte zu machen, dass wir dann halt trotzdem eben vielleicht schauen, dass wir uns auf irgendwas fokussieren. Ja, weiß nicht, waren das auch deine Kritikpunkte oder hast du noch was anderes anzubieten?
Nee, also tatsächlich vor allem dass die fehlende Spielübersicht, die habe ich auch gestört, da habe ich immer mit diesem Heftchen gearbeitet, das war so das, ich ja bei der Spielweise, klar will ich viele Punkte machen so und ich finde das aber nicht schlimm, das war kein großer Kritikpunkt, weil es ist ja klar, dass ich bei einem Spiel mit einer begrenzten Anzahl an Ressourcen jetzt nicht bei jedes Mal eine komplett fundamental andere Spielweise an den Tag legen kann und da ganz viel rumexperimentieren kann, sondern da liegt es ja wirklich daran, wie gut kann ich mit den Karten umgehen, die ich auf der Hand habe und wie gut kann ich diese Runen einsetzen, dass das gut funktioniert. Und klar habe ich da so ein bisschen eine ähnliche Herangehensweise, aber ich glaube, das ist einfach der Spielmechanik geschuldet an der Stelle so. Ich habe also als kleinen Kritikpunkt, dass es sich bei Und vielleicht ist das aus diesem Grund so, bei einigen meiner Mitspielenden doch schneller erschöpft hat als bei mir. Also ich spiele das gerne und ich würde es gerne ein bisschen häufiger spielen, aber ich habe ein paar Leute, die sagen, nö, das haben wir jetzt ein paar Mal gespielt, das reicht mir auch an der Stelle. Also das bietet nicht so viel Fleisch, dass man sich jetzt an diesem Spiel da über Wochen und Monate festbeißt und es dann immer und immer wieder auf den Tisch kommt. Aber ich finde es wirklich so als kleinen, feinen Absacker an so einem Spieleabend krönt das oftmals so den Abend. Und ich finde das eben das Schöne, dass es so unaufgeregt ist und dass es so, dass man nochmal so ein bisschen schön vor sich hin puzzelt, diese Runen da ein bisschen bewegt, ein paar Karten ausspielt, ein paar Punkte macht. Aber es ist sicherlich kein Spiel, von dem du jetzt deine 50 oder 100 Partien irgendwann mal auf dem Buckel haben wirst. Aber für die 10, 12, 15 Partien, die man das möglicherweise spielt, als jemand, der eh viel spielt und vielleicht, wenn du nicht so viel spielst, spielst du es vielleicht durchaus ein paar Mal häufiger, ist das, finde ich, ein sehr ordentlicher, sehr guter Titel. Das ist jetzt nicht ein Jahreshighlight oder so, aber ein Titel, den ich wirklich gerne zur Hand nehme und gerne spiele und da viel Freude habe an Material und Aufgabe.
Ja, ich glaube, dem kann ich mir auch 1:1 so anschließen. Also ich habe es auch wirklich gern gespielt, aber bei mir war auch, also gerade in Spielerinnenrunden war es dann schon sehr schnell mal so, da hätte man eigentlich aus der Mechanik ja noch mehr rausholen können und was Interessanteres machen als einfach nur, ich krieg Punkte für diese Sets oder so. Ja, mir hat es eben, wie du sagst, auch für die 10, 15 Partien oder ich weiß gar nicht, wie oft ich es gespielt habe, aber auch irgendwas um den Dreh rum wahrscheinlich, hat es mir auch wirklich Spaß gemacht. Ich habe es dann auch mal in der Therme dabei gehabt mit meiner Partnerin und da haben wir es dann wirklich, das ist halt ein super Spiel zum schnell mal am Nachmittag irgendwie spielen. Ja, also eben sicher kein Jahreshighlight, aber wirklich schönes Material ist auch eben ein Spiel, das ich auf jeden Fall empfehlen werde, weil es halt so eine schöne Schwierigkeit hat, eben gerade auch für Personen, die vielleicht nicht so viel spielen, finde ich, dass es eben schöne taktische Entscheidungen gibt, aber halt eben mit wirklich wenig Regeln und schönem Material und das ist halt allein schon, das gibt halt einfach einem Spiel schon sehr viel Positives, wenn es auf den Spieltisch kommt.
Ja, und dann kommen wir schon zum Abschluss für die heutige Folge, neben doch einigen kleineren, feineren Titeln mit einem konfrontativen Spiel, mit Project Skyline, haben wir jetzt ein Spiel, bei dem uns das Spiel selber die Konfrontation frei Haus liefert und bei dem wir auch sehr viel Ressourcen managen müssen. Insofern dürfen wir an dieser Stelle, glaube ich, sagen, es fasst vieles von dem zusammen, worüber wir heute schon gesprochen haben. Möglicherweise produziert eine Entität in diesem Spiel viel Matsch und dann gibt es eine kleine Matschparty. Man weiß es nicht genau. Wir haben auch viele Abenteuer zu entdecken. Wir müssen mit unseren Ressourcen haushalten. Wir haben ja vor allem eine Mondseite und weniger eine Sonnenseite bei diesem Spiel. Und natürlich wollen wir auch hier Städtebau betreiben, zumindest soweit das Spiel uns lässt. Und wenn das nicht gelingt, naja, dann kommt die entsprechende Würze rein. Und insofern haben wir, glaube ich, hier die Kulmination der Spiele, über die wir heute gesprochen haben, in Moon Colony Bloodbath von Donald X. Vaccarino, den wir alle kennen und wahrscheinlich auch lieben von Dominion. Also ich tue das zumindest sehr. Und ich denke seit Monaten, ach, ich müsste mal wieder Dominion rauspacken und ich glaube, bald mache ich es, weil hinter mir im Schrank stehen alle Boxen. Ja, und Moon Colony Bloodbath, das hat bei mir dieses Jahr für so viele Überraschungen gesorgt, auf so vielen Ebenen, weil das ist ja jetzt erstmal ein Titel, den erwarte ich nicht bei Ravensburger. Es ist dort in der Kennerspielsparte bei Alea erschienen, aber allein mit diesem Titel bin ich gedanklich bei Schwerkraft, bei Spielworks, bei keine Ahnung wo, bei Frosted Games, aber ich bin nicht bei Ravensburger und nicht bei Alea. Also da haben sie mich tatsächlich sehr überrascht. Dann hat mich das Spiel überrascht, weil ich ein ganz großer Fan bin von so Autobattler-Mechaniken und die haben wir ja hier auch im weitesten Sinne drin. Also wir haben ein Deck, bei dem bestimmte Dinge passieren und ich kann gar nichts dagegen tun und das ist eine Mechanik, die ich eigentlich ganz gerne mag und das ist hier nicht wirklich ein Auto-Battler, aber ja, wir werden gleich drüber sprechen, so eine gewisse Verwandtschaft ist mit drin. Dann hat es mich überrascht, dass es nominiert wurde zum Kennerspiel des Jahres, denn das ist durchaus ein Titel, der aus meiner Sicht so ein bisschen unter Special Interest fällt und vielleicht gar nicht so die Zugänglichkeit für den Massenmarkt hat, die viele andere Titel, die da sind, vielleicht haben. Da kann uns die Jo vielleicht gleich ein bisschen was aus ihrer, sozusagen aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Spiel begeistert mich auf ganz vielen Ebenen und nervt mich aber auch auf ganz vielen Ebenen. Und was mich an dem Spiel begeistert ist, dass ich ein Spiel habe, bei dem ich versuche, eine Mondkolonie aufzubauen, indem ich ganz viele Gebäude baue. Und diese Gebäude haben Funktionen und ich will da so eine kleine Engine aufbauen, die mir Ressourcen abwirft, die mir Vorteile bringt, die mich in die Lage versetzt, mit Krisen und Katastrophen, die da passieren, möglichst gut umgehen zu können, die mir es erlaubt, Ressourcen zu sammeln, Nahrung zu bekommen, Karten zu ziehen, weil ich immer viele Karten auf der Hand brauche, mit denen ich arbeite. Also das möchte ich machen und das wird im Spielverlauf getriggert, indem ich eben einen zentralen Stapel habe, der für alle gilt. Gleichzeitig habe ich auch eine Reihe von Handkarten auf der Hand und der Stapel, der für alle gilt, der sagt, was jetzt als nächstes passiert. Und da können eben so Sachen sein, die durchaus positiv und vorteilhaft sind. Also wir dürfen bestimmte Aufgaben erledigen. Also es gibt so Karten, die erlauben uns zu arbeiten. Und wenn wir arbeiten, dann dürfen wir eine Entscheidung treffen. Was machen wir damit? Nehmen wir so Ressourcen und stocken die auf? Die müssen wir auf bestimmte Gebäude legen. Schürfen wir Geld? Wollen wir Nahrung ernten? Wollen wir forschen und Karten ziehen? Wollen wir eine Karte ausbauen? Also Gebäude, die vorteilhaft sind, für die wir dann auch wieder Geld als Ressource abgeben müssen, mehrheitlich. Es gibt aber eben auch Karten, die Vorteile sind, das sind dann persönliche Vorteile für jeden Spieler oder jede Spielerin, sind Vorteilskarten, können Vorteilskarten in das Spiel hineinkommen, die dann uns selber einen Bonus bieten, zum Beispiel 2 Nahrung oder 2 Geld oder dergleichen mehr. Es gibt auch Entwicklungen, die im Laufe des Spiels passieren, die können positiv und negativ sein. Und dann gibt es aber einen ganz, ganz großen Stapel Probleme und Ereignisse. Und das ist eigentlich das Hauptelement dieses Spielplans oder dieses Spielkonzepts. Von Beginn an haben wir 2 Karten mit Problem im Ablaufstapel. Und es kann aber schon sagen, es bleibt ja nicht bei den beiden, denn für jede Karte Problem, die aufgedeckt wird, kommt eine neue Ereigniskarte in den Stapel hinein. Die wird oben auf den Ablaufstapel gelegt, das heißt, die wird als nächstes aufgedeckt. Und diese Ereignisse sind auch immer in der gleichen Reihenfolge sortiert. Die werden also immer schlimmer und immer schlimmer. Und diese Ereignisse sind eben Hunger beispielsweise. Und wenn Hunger passiert, dann müssen alle erstmal eine Nahrung bezahlen für jedes eigene Gebäude, was sie haben. Oder sie verlieren Bevölkerung in Höhe ihrer nicht bezahlten Vorräte, die sie nicht abgegeben haben. So, und dann geht's weiter. Das 2. Ereignis ist auch noch nicht so schlimm. Das ist Papierkram. Ich ziehe eine Karte vom Nachziehstapel und dann werfe ich 2 ab. Ist ein bisschen lästig, aber nicht so schlimm. Naja, aber irgendwann, hinten raus, wird es halt wirklich ungemütlich, weil dann verliere ich kontinuierlich, immer wenn so eine Karte aufgedeckt wird, 3, 4, 5, 6, 7 Bevölkerung. Und das ist dann, ja, man könnte sagen, die Währung, in der wir mit diesem Spiel bezahlen, die Bevölkerung, die wollen wir nämlich nicht verlieren. Und das Spiel zieht die Daumenschrauben hinten raus ordentlich an und ein Spielende ist entweder, wenn wir es geschafft haben, 16 dieser Probleme und Ereignisse im Spiel abzuwickeln. Das Ereignis 13 ist nämlich endlich die Bedienungsanleitung, die wir brauchen, um unsere Mondkolonie am Laufen zu halten. Und wenn wir die gefunden haben, dann ist das Spiel zu Ende und die Person, die noch die meiste Bevölkerung hat, gewinnt. Flavortext schon gut, ich gucke einfach in der Anleitung nach oder schon gut, ich gucke in der Anleitung nach, steht da drauf, das ist der Flavortext. Ja, solange wir die aber nicht gefunden haben, sind wir permanent damit beschäftigt, Löcher zu stopfen, Lecks abzudichten, Unfälle zu vertuschen, Luftschleusen zu testen und verlieren dabei Bevölkerung am laufenden Band. Die sterben wie die Fliegen und das Spiel lässt uns nicht verhindern. Dann haben wir noch blöderweise ein paar Roboter, die durch das Ereignis Fehlfunktion hinzugefügt werden oder durch das Gebäude Bunker. Ja, und diese Roboter, die laufen natürlich irgendwann Amok und versuchen, unsere Menschheit auszulöschen und zu vernichten. Und auch die kosten uns regelmäßig massiv Bevölkerung. Ja, und wenn wir jetzt noch so Twists mit drin haben, die werden am Anfang in den Ablaufstapel gemischt, dann können die vorteilhaft sein, aber sie können vor allem auch nachteilig sein. Und dann haben wir richtig Probleme. Und wenn da steht, wer die meiste Bevölkerung hat, gewinnt, dann kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, allzu viel bleibt da nicht mehr übrig. Das ist dann so ein Kampf Not gegen Elend. Und wer noch das letzte Trüppchen auf seiner Mondkolonie übrig hat, der hat dann eben schlussendlich gewonnen. Aber viele sind es nicht, aber zumindest die Hoffnung, mit denen noch ein bisschen was aufbauen zu können. Ja, und was mich an dem Spiel, ich habe eben gesagt, es begeistert mich an ganz vielen Stellen. Glaube ich, ein paar Punkte, über die wir uns austauschen können. Was mich begeistert, ist der Humor in dem Spiel. Den finde ich wirklich grandios. Über den können wir gleich mal sprechen. Was mich ein bisschen nervt mitunter, ist so diese Ausweglosigkeit, der ich ausgesetzt bin. Dass ich also versuche, bestmöglich diesem Spiel Widerstand zu leisten. Und manchmal gelingt es halt nicht, weil ich halt gerade die falschen Karten auf der Hand habe oder weil gerade irgendwie Karten ungünstig kommen oder so. Dann kann ich da so viel Widerstand leisten, wie ich möchte. Ich habe manchmal einfach nicht die Möglichkeiten, um adäquat zu reagieren. Das will das Spiel aber auch. Insofern will ich es ihm gar nicht übel nehmen, sondern das ist genau das Spielprinzip, das mich zum Teil an den Rande des Wahnsinns treibt. Und was mich noch nervt an dem Spiel, ist das Tauschen der Ressourcen, denn ich habe Ressourcen mit einer Wertigkeit von 5 und von 1. Ich brauche aber meistens Ressourcen im Wert von 4. Und dann frage ich mich, warum habt ihr nicht einfach ein Plättchen genommen und eine 4 draufgeschrieben? Das wäre viel leichter gewesen, als immer eine 5er Ressource zu nehmen und eine 1er Ressource zurückzugeben. Also ich bin schon sehr viel am Ressourcentauschen, weil ich habe Geld, ich habe Nahrung, ich habe diese Ressourcenkisten. Und dann habe ich noch die Bevölkerung und ich bin eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwelche Ressourcen hin und her zu tauschen. Davon aber mal abgesehen, finde ich die Aufgabe, die mir das Spiel stellt und auch den, wie gesagt, den Humor und die Metaebene in diesem Spiel ganz, ganz großartig. Und ja, ihr habt es auf eure Nominierungsliste gesetzt, liebe Jo. Das werdet ihr wohl überlegt getan haben und jetzt freue ich mich auf deine Überlegungen, die auch zu diesem Ergebnis geführt haben. Mal unterstellt, du bist einverstanden mit der Nominierung.
Also ich muss zuerst anfügen, du hast vollkommen recht mit den Ressourcen. Mir ist das noch nie aufgefallen, dass es eigentlich so viel geschickter wäre, da ein Viererplättchen zu machen.
Das war das, was
gleich meine Stimme.
Das hat mir von der ersten Partie an genervt, wo ich sage, hey, ich kriege hier immer, wenn ich diese Standardbasis-Arbeitsschritte mache, ne,
ja,
dann steht ja hier,
zurecht.
du kriegst vier Vorräte, ja, oder du kriegst 4 Geld. Und warum gibt es dann 5er-Plättchen und nicht 4er-Plättchen? Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin hier die ganze Zeit am Ressourcentauschen. Und das hat mich von Partie 1 immer genervt. Und dann habe ich immer Leuten gesagt, achte mal drauf, wie blöd das ist. Und dann fanden es auch alle blöd, ja. Habe ich sie gefragt.
Ja, das, jetzt tausch mal Moon Colony Bloodbath, habe ich es zerstört.
Na, dann wird es wohl nicht Kennerspiel. Na gut.
Na, aber es ist schön, wie blind man einfach sein kann. Also, und vor allem, solche Sachen sind eigentlich Sachen, die mich sonst auch stören. Aber offensichtlich hat mir Moon Colony Bloodbath vielleicht auch einfach zu gut gefallen, um mal die Überleitung zu machen, als dass mich das gestört hat. Wobei, du hast schon recht, man tauscht auf jeden Fall viele Ressourcen. Aber das ist ja wirklich eine sehr kleine Fliege in einer wirklich, wirklich sehr tollen Suppe. Ich muss sagen, ich habe bei Moon Colony Bloodbath, ich habe relativ wenig darüber gewusst, außer dass es eben gehypt war und war eben auch überrascht, dass es bei Allee rauskommt, also einfach ob des Themas, und hat schon eine ganz andere Vorstellung, wie das Spiel sein wird. Und ich finde es einfach so großartig, wie das Design einen da auch ein bisschen verwirren möchte, weil gerade wenn man die Spielschachtel anschaut und die Karten, sie haben so eine komische 80er-Jahre-Grafik, die Schachtel hat auch noch so großartige Werbesprüche drauf, also mit schönen Erlebnissen, die man sich irgendwie an einem Billboard oder sowas in den 80er-Jahren vorstellt.
Das ist schon ein Retro-Charme, ne?
Ja, voll. Ja. Also es hat fast schon was, ich weiß nicht, ob du Campy kennst als Wort, das wird für Drag Queens sehr oft verwendet. Also so eine übertriebene Ästhetik und ich finde, das passt da eigentlich auch gut. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, gut, ja, wird halt ein witziges Spiel sein, gut, das ist halt ein bisschen skurril, ein bisschen eigen, aber vielleicht auch ganz witzig. Und dann spielt man es immer wieder und merkt, wie viel wirklich gutes Handwerk in diesem Spiel drin steckt. Und zwar an so vielen Stellen. Also angefangen von einem wirklich ungewöhnlichen und großartigen Spannungsbogen, über ein Kartendesign, das so funktionalisch, wie es nur sein kann, eine Anleitung, die wirklich gut gestaltet ist, wo das Spiel einen einfach an so vielen Stellen an die Hand nimmt. Wir haben auf unserem Spielertableau haben wir gleich unsere Startressourcen aufgedruckt. Also da sind einfach wirklich viele, wirklich intelligente Entscheidungen gemacht worden, um Spieler, Spielerinnen an die Hand zu nehmen. Und das finde ich wirklich cool, gerade eben auch bei einem Kennerspiel. Weil es ist ja auch von den Regeln her eigentlich nicht schwierig, es ist nur sehr ungewöhnlich. Also es ist auch ein Spiel, das man unter Anführungszeichen lernen muss, weil man halt einfach die Dynamik mal ein bisschen verstehen muss. Und natürlich auch, und da verstehe ich auch deinen Punkt, in dem, was das Spiel mit dir macht und dass das zum Teil halt einfach auch negativ sein kann, das ist halt auch was, womit man umgehen lernen muss, oder? Und da hat es ja eigentlich ein recht ähnliches Gefühl zum Teil auch wie Project Skyline. Ich hatte auch hier viele Leute, die gesagt haben, hey, das frustriert sie voll, sie fühlen sich so ihrem Glück ausgeliefert. Und eben, man baut was auf, man versucht so gegen die Zeit, versucht man möglichst schnell irgendwas aufzubauen. Und aber man weiß, irgendwann kommt der Punkt, wo einfach alles immer schlechter wird quasi. Und das muss man aushalten können, beziehungsweise gerade wenn es in ersten Partien passiert, kann es natürlich auch einfach sein, dass das halt wirklich sehr frustrierend ist. Aber es ist halt ein Spiel, bei dem man loslassen können muss, oder? Ich muss mich halt drauf einlassen und ich erkläre das immer mittlerweile auch wirklich schon sehr dezidiert. Hey, es wird passieren, dass ihr eure Sachen abreißen müsst. Ihr möchtet halt aufbauen und schauen, dass ihr so lange irgendwie was Gutes produziert, bis ihr dann anfangen müsst, eure Löcher zu stopfen. Und das finde ich halt einfach so gut gemacht, weil eben die Karten so perfekt skaliert sind. Am Anfang ist das die Hälfte des Decks noch, sind noch unsere Aktionen, aber das wird halt immer verwaschener. Es kommen immer mehr negative Karten rein. Es können aber auch mehr positive Karten reinkommen, die uns dann vielleicht noch helfen. Und so hat das Spiel für mich immer eine komplett andere Dynamik. Also allein schon die Twist-Karten sind auch so ein großartiges Element. Wir haben zwei von diesen Karten in einem Stapel aus 8 Karten, aber die ändern einfach so sehr, wie ich meine Strategien fahren möchte. Also wenn ich eine Twist-Karte habe, die eine bestimmte Ressource erfordert, dann schaue ich vielleicht eher, dass ich diese Ressource hochpushe. Wenn ich aber eine Twist-Karte drin habe, die mir vielleicht von einer bestimmten Ressource was gibt, dann werden diese Karten auch weniger interessant. Und das fand ich wirklich ungewöhnlich, mit wie unterschiedlich sich da Partien anfühlen können. Und natürlich gibt's Karten, die einfach subjektiv besser sind als andere, oder? Es gibt Karten, und von denen, ich glaube, bei den Karten gibt's immer so 2 im Deck circa. Und natürlich kann's dann sein, hey, wenn die 2 Personen gleich am Anfang kriegen, dass ich mich dann fühle, oh, das ist ja eigentlich voll mühsam und jetzt habe ich eigentlich schon verloren. Und ich verstehe, wieso dieses Gefühl aufkommt. Und gleichzeitig glaube ich aber nicht, dass es immer der Fall ist. Also das Spiel hat so viele unterschiedliche Mechaniken, wie du dann doch noch von irgendwo, wenn du dich fühlst, als wärst du unten, dann doch noch raufkommen kannst. Und das finde ich so spannend, weil es dann halt Karten gibt, die mir dann halt auf einen Schlag 20 Personen geben können. Und mit dem komme ich dann vielleicht noch über 2 Runden drüber, in denen aber eine andere Person, die davor einen großartigen Aufbau mit wirklich tollen Karten und Effekten hatte, aber dann vielleicht schnell alle diese Karten abreißen muss und dann plötzlich schlechter dasteht wie ich. Also ich hatte schon diverse Partien, bei denen ich das Gefühl habe, okay, jetzt hat es überhaupt nicht funktioniert und dann funktioniert es vielleicht doch besser. Aber genauso gibt es natürlich auch Partien, bei denen es nicht ins Laufen kommt und gerade wenn man es dann schon absehen kann und dann dauert das Spiel noch 20 Minuten, hat das natürlich auch eine verständliche Frustration, die es mit sich bringt.
Ja, ich würde auch nicht sagen, dass es das überwiegende Gefühl ist, ne? Aber es kann eben dieses Frustrationsgefühl mit drin haben. Das wird aber bei weitem aufgewogen durch das, was im Spiel sonst so passiert. Also wie gesagt, ich habe ja den Humor schon angesprochen oder eben auch diese, du bist eigentlich bei jeder Karte neugierig, was wird jetzt als nächstes aufgedeckt, was passiert gleich und kann ich gerade mal das Ruder rumreißen und kriege ich nochmal so eine Ressource oder kommt vielleicht jetzt endlich mal meine Vorteilskarte mit rein oder so. Ne? Und das sind so Dinge, dass ich eigentlich in jedem Durchgang, wo dieser Stapel durchgearbeitet wird, immer wieder neugierig bin, was passiert jetzt. Oder wenn ich weiß, diese Arbeitskarten, die sind ja wichtig, weil in denen kann ich selber wirksam werden. Also in allen anderen kriege ich auf die Mütze oder habe Optionen, die auch vorteilhaft sein können, aber bei diesen Arbeitskarten, da treffe ich jetzt eine Entscheidung. So. Und wenn die alle schon am Anfang der Partie oder am Anfang der Runde kommen, dann sage ich, okay, ich muss jetzt versuchen, möglichst viel hier zu puffern und aufzubauen, dass gleich, weil ich weiß ja vielleicht, was in dem Stapel schon drin ist, dass ich möglichst gut mit diesen ganzen Katastrophen umgehen kann. Okay, wo kriege ich denn meine Bevölkerung her? Na, dann baue ich halt nochmal ein Gebäude, das werde ich eh gleich wieder abreißen müssen, aber ich baue es schon mal, damit ich dann entsprechend bezahlen kann mit Bevölkerung. Oder ich weiß schon, da sind jetzt Karten drin, die erfordern, dass ich viel Nahrung abgebe, um irgendwas zu machen. Also muss ich gucken, dass ich eben meine Nahrungsressourcen auf Vordermann kriege. Jetzt kann es aber auch sein, dass diese ganzen Karten halt leider irgendwie am Anfang der Runde kommen. Und dann pfeife ich vielleicht schon aus dem letzten Loch und muss dann gerade so versuchen, mich nochmal mit den Ressourcen, die ich bekomme oder mit dem, was ich bekomme, nochmal so irgendwie so in die nächste Runde zu retten, in der Hoffnung, dass dann die Kartenkombination ein bisschen günstiger ist. Und das ist eigentlich das, was ich mag, dass ich wirklich ich habe wirklich nicht allzu viele Entscheidungen, die ich wirklich treffen kann. Oder ich habe schon viele Entscheidungen, die ich treffen kann, aber ich kann sie nicht oft treffen, sagen wir so, weil immer, wenn ich eine treffen kann, ist sie gut, dann kann ich gucken, welche dieser Arbeitsmaßnahmen möchte ich machen, das kann ich aber nur 4-mal pro Runde machen und dann ist natürlich die Frage, welche Gebäude baue ich, wie viele davon baue ich, will ich mein Geld ein bisschen zusammenhalten, weil ich weiß, ich brauche es, oder sage ich, komm, ich investiere das, dann wäre es aber gut, wenn bevor die und die Karte kommt, ich vorher nochmal in die Mine gehen kann, um nochmal Geld zu schürfen oder so. Und dann kann ich auch so ein bisschen zocken und sagen, komm, ich probiere das und manchmal baue ich ein Gebäude, um es dann zwei Runden oder zwei Karten später wieder abzureißen, weil ich sage, Mist, jetzt brauche ich die Bevölkerung doch so. Und dieses, ich habe es eben subversives Element genannt, dieses chaotische Element, das ist schon wirklich anarchisch zum Teil und das liebe ich ja dann eben auch. Und klar kann ich jetzt entscheiden, reagiere ich da mit Frust oder habe ich da einfach Spaß dran? Und manchmal reagiere ich mit Frust und meistens habe ich aber großen Spaß genau da dran eben.
Ich finde eben gerade dieses Glückselement einfach auch so spannend, oder? Weil eben, es bringt halt dieses Risikoding rein mit, okay, ich könnte jetzt diese Karte ausspielen, die mir noch einen Effekt bringt, aber ich könnte natürlich auch ernten und Äpfel holen, damit, falls die Hungerkarte dann bald einmal kommt, ich meine Leute ernähren kann. Und da sind es aber ja auch sehr oft einfach bewusste Entscheidungen, wo man sich halt dann vielleicht für ein Risiko entscheidet und dann halt aber manchmal einfahren kann, manchmal kann es vielleicht auch glücken. Und ich finde es aber in dem, auch du hast den Humor angesprochen, allein schon, dass unsere Aktionskarten Arbeit heißen, bringt einfach so eine großartige Dynamik am Tisch auf. Wie viele erwachsene Menschen ich erlebt habe, die Arbeit herbeisehnen und da sitzen mit, ja bitte kommt endlich Arbeit. Und das ist einfach so großartig widersprüchlich zu dem, wie man Arbeit sonst eigentlich definiert. Und das finde ich halt einfach wirklich schön und genau solche Touches gibt es an so vielen Ecken und Enden, wo einfach so eine wunderbare Ironie halt einfach aufkommt. Und das macht mir halt so viel Freude. Und was ich halt auch sehr spannend finde, es ist eigentlich ein wirklich solitäres Spiel. Und das würde ich sonst in vielen Spielen, also stört mir das manchmal, aber ich finde, dass sich Moon County Bloodbath so gar nicht solitär anfühlt, weil wir gemeinsam mit diesem Ablaufstapel so viel zu tun haben. Ja, ich kriege vielleicht nicht immer mit, welche Aktionen die Menschen machen, aber es ist ständig irgendjemandem jammern oder am Flehen mit so, ah, ich brauche jetzt noch eine Arbeitskarte, ah, hoffentlich kommt der Hunger nicht jetzt. Und so fühlen wir uns am Tisch einfach so verbunden miteinander. Und das finde ich da einfach so ungewöhnlich. Und du hast vorhin eben auch die Frage aufgeworfen bezüglich, dass du, oder Frage beziehungsweise die Überraschung aufgeworfen, dass du überrascht warst, es auf der Nominiertenliste zu sehen. Und ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber ich hatte, glaube ich, kein Spiel, vermutlich nicht mal Cozy Sticker World, wo mir so viele Personen gesagt haben, dass Moon County Bloodbath für sie so ein komplett neuartiges und faszinierendes Spielgefühl erzeugt. Und das finde ich schon wirklich herausragend und das gepaart damit, wie zugänglich das Spiel eigentlich ist und wie gut das Spiel einen an die Hand nimmt, schafft für mich halt echt was sehr Besonderes.
Ich finde, also das Spiel hat mich auch an manchen Stellen so zum Nachdenken gebracht. So, ne? Also ich möchte gerne mal verweisen auf eine wirklich exzellente Rezension, die der Udo Bartsch geschrieben hat in seinem Blog Rezensionen für Millionen. Ich verlinke die auch hier gerne, weil es mit das Beste ist, was ich zu dem Spiel gelesen oder gesehen habe tatsächlich. Also ich schätze seine Rezension ohnehin mehrheitlich und die war wirklich fantastisch. Und er hat das Spiel auch bezeichnet mal als Parabel auf die Klimakatastrophe. Ne? Also wir machen immer munter weiter, das ist seine These, obwohl wir eigentlich wissen, so wie wir uns verhalten, führt es halt gerade zu nichts. So wie wir uns verhalten, haben wir halt immer mehr Klimaerwärmung. Jetzt haben wir schon wieder einen Rekordsommer und es geht schon wieder gut los. Und ich musste mich an so viele tragische Ereignisse auch in den letzten Jahren erinnern, wo ein zu großes Verlassen auf Technik dazu geführt hat, dass große Katastrophen passiert sind. So, ne? Da können wir sehr weit zurückgehen und bei der Titanic anfangen. 1910 war das, glaube ich, wo sich alle darauf verlassen haben, wird schon gut gehen und dann kommt ein Eisberg und das Schiff geht unter und Tausende von Menschen sterben, weil sie sich auf die Konstruktion dieses Schiffes verlassen haben. Und das ist genau das, was hier passiert. Wir haben Technik, wir haben Roboter, wir bauen irgendwelche Dinge, aber diese Technik wendet sich irgendwann gegen uns oder wir kriegen sie nicht beherrscht. Das ist ja das Eigentliche. Also das ist ja nicht immer so, dass die zwingend böse sind, sondern wir kriegen es halt nicht beherrscht. Wir haben uns übernommen damit. Und jetzt kommen so Sachen wie autonomes Fahren. Da ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es beim autonomen Fahren eine technische Fehlfunktion gibt und dann da Schaden passieren wird. Das ist ja so sicher wie das Amen in der Kirche. Wie viele Leute verlassen sich beim Autofahren auf ihre Assistenzsysteme und verlernen das Einparken, verlernen, sowas wie Abstand halten auf der Autobahn, wenn sie nicht einen Abstandwarner im Auto drin haben. Oder ich erinnere mich an dieses Unglück vor einigen Jahren, wo eine Gruppe abenteuerlustiger Leute in so ein selbstgebautes U-Boot gestiegen sind und dann einfach zerquetscht worden sind vom Druck des Meeres, weil das offensichtlich nicht berücksichtigt wurde. Oder jetzt Leute, die auf den Mars oder so Mars-Missionen haben oder Richtung Mond fliegen wollen oder so, ne? Richard Branson oder Elon Musk, die solche Raumfahrt-Tourismus-Programme anbieten. Also wir sind ehrlich gesagt gar nicht so weit von der Realität entfernt. Und wir erinnern uns alle an die schrecklichen Unglücklich, ich glaube, es war die Challenger, die dann kurz nach dem Start explodiert ist. Also immer dann, wo Fortschritt kommt, ist Fortschritt eine Riesenchance und gleichzeitig auch eine große Gefahr, wenn wir Dinge als Menschen noch nicht beherrschen können, weil uns die Technik eben über ist oder weil vielleicht die Umgebung das noch nicht zulässt. Da können wir auch in Extremsportarten schauen, wo sich Fallschirme nicht öffnen oder wo Extremsportler wie Felix Baumgartner beim Ausüben von solchen Extremsportarten auch durch Versagen von der Technik ums Leben kommen. Also an alle diese Dinge denke ich bei so einem lustigen Spiel und denke manchmal, ach, vielleicht können wir einfach manchmal selber unser Ego ein bisschen zurückstellen und wir müssen vielleicht nicht alles beherrschen mit der Technik, sondern vielleicht können wir manchmal einfach sagen, ja, es gibt Dinge, die sind vielleicht ein Stück weit außerhalb unseres Einflusses oder unserer Reichweite und vielleicht soll es nicht so sein, dass wir bestimmte Dinge machen vielleicht muss man nicht mit einem selbstgebauten U-Boot in die Tiefe und vielleicht muss man auch als Normalbürger, der sehr viel Geld hat, nicht zum Mond fliegen, weil es gibt vielleicht Gründe, warum das eine jahrelange Ausbildung erfordert und vielleicht sehr viele Milliarden verschlingt. Und dann denke ich mir manchmal, vielleicht könnte jemand wie Elon Musk sein Geld besser da rein investieren, dass wir mal den Welthunger besiegen, weil dazu ist gar nicht so viel nötig, anstatt mit einer Handvoll befreundeter Milliardäre Richtung Mond fliegen zu wollen oder so. Also ich glaube, dass wir hier bei dem Spiel solche Dinge, wenn man darauf aufmerksam achtet, vor Augen geführt bekommen kann. Ne? Und deswegen ist es aus meiner Sicht ein sehr wichtiges, kulturell relevantes Spiel und vielleicht sogar wichtiger als andere. Es hat nicht so diesen moralischen Zeigefinger, wie das Emission hatte. Das fand ich manchmal so ein bisschen moralisierend und ich mag gerne Moral, aber wenn ich moralisiert werde oder wenn mir jemand so eine Moral so ein bisschen mit dem Holzhammer so, guck mal hier, der Kipppunkt ist gleich schon da, tu was fürs Meer, dann bin ich da meistens nicht so ein Riesenfan von. Bei Moon Colony Bloodbath ist das schön eingekleidet in ganz viel Leichtigkeit und ganz viel schrägen Humor und Skurrilität und diesen Retro-Charme. Also all das trägt ja zu diesem Gesamterlebnis bei und trotzdem werde ich aber an solche Vorfälle erinnert und dann ist es eben ein Stück weit so eine bittersüße Satire oder so ein Aufzeigen, ohne mir was zeigen zu wollen. Aber wenn ich hingucken will, sehe ich ein bisschen mehr als nur eine Karte, wo jetzt halt 3 Roboter 7 Bevölkerungschips vernichten, sondern dann sage ich, ja, vielleicht bauen wir manchmal diese Roboter aber selber, die sich dann gegen uns wenden. Und zwar nicht, weil sich die Roboter gegen uns wenden, sondern weil wir uns eben überschätzen. Und das sind Elemente, die stecken in dem Spiel drin und die darf man, wenn man meines Erachtens, wenn man so ein Spiel bespricht, auch nicht ganz außen vor lassen. Ne?
Ja, und ich finde, es ist ja nicht nur die Klimakatastrophe, die da wirklich gut dargestellt wird, sondern halt viel zeitgenössischer nochmal, nicht, dass die Klimakatastrophe jetzt nicht relevant ist, aber halt sehr pressierend im Moment natürlich auch das KI-Thema, dass halt eben gerade durch die Roboter, die uns umbringen, da natürlich schon noch einmal diese Nuance auch ganz stark drin vertreten ist. Und ja, es wird mit einer Ironie gemacht, vielleicht sogar noch mit einem Hauch Zynismus eigentlich, weil es ist ja schon auch sehr zynisch, dass wir immer mehr Gebäude bauen und jetzt kommt ein Unfall und ich kann jetzt einfach meine Organbank, kann immer wieder Sachen drauf werfen und Ressourcen abgeben, damit ich dafür nicht meine Menschen abgeben muss. Oder aber wir haben jetzt schönen Tourismus. Na, das sind jetzt ein paar Roboter, die immer wieder mal Menschen umbringen. Aber wir können ja doch, locken wir die Touristen doch noch daher. Also das ist natürlich eben, es ist witzig, skurril, aber eben halt auch schon auch ein bisschen zynisch. Aber es zeigt halt eben auch, wie gut dieser Kapitalismus und der Kommerz genau das verfolgt.
Ja, und ich finde es eben sehr schön, wenn in so einem Spiel das mit so einer mit so einer Leichtigkeit daherkommt und eben diese das auslösen kann, was wir da gerade beschrieben haben, wenn uns das Spiel, ohne uns so mit der Nase richtig draufzustoßen, dann trotzdem die Gelegenheit gibt, solche Sachen da drin zu sehen und rein zu interpretieren oder wirklich wahrzunehmen. Und da finde ich, ist wirklich hier etwas Großes geleistet oder geschaffen worden. KI, Technik, Technikversagen, das sind alles Themen, die hier eine große Rolle spielen und die wir durchaus als Spielende immer so ein bisschen auf so einer kleinen Schiene so ein Stück weit mitdenken oder mitfühlen können. Ja.
Und da ist ja auch eine ganz großartige Entscheidung, dass die letzte Karte, mit der das Spielende eingeleitet werden kann, die Bedienungsanleitung ist, weil das natürlich genau wieder diese menschliche Hybris reinbringt, weil wir sind zum Mond gefahren, haben lauter Sachen gebaut, aber eigentlich haben wir uns nie die Bedienungsanleitung angeschaut vom Mond oder von unserer Gesellschaft da. Und das ist auch also so wunderbar bezeichnet dafür, oder? Wie oft gehen wir in irgendwas rein, ohne dass wir einen Plan davon haben oder ohne dass wir uns die Zeit nehmen, um uns gut damit auseinanderzusetzen. Also das finde ich wirklich, wirklich spannend, was für Geschichten da erzählt werden. Und du hast vorhin eh schon sehr treffend gesagt, oder? Dass eben gerade aus einer Kulturperspektive Mooncalling Bloodbath viel mehr vermittelt als viele andere Spiele und das aber halt wirklich auf eine spielerisch so reizvolle Art. Und ich komme jetzt noch einmal zur Mechanik zurück, wo ich sagen muss, wo es bei mir ein bisschen gehakt hat, oder gehakt, wo ich selber auch diese Frustration im Spiel mitgekriegt habe. Es gibt ja also eh ganz wenige Twists, die wirklich rein negativ sind. Aber ein Spiel, das, ich glaube, es gibt vor allem einen Twist mit, wo man die Hälfte der Ressourcen verliert, also die Hälfte der Äpfel oder die Hälfte des Geldes. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich die Frustration schon auch mehr spüre, weil dann natürlich der Spannungsbogen dann halt einfach verschoben wird. Also das kann man natürlich auch einfach weglassen und in vielen meiner Partien haben wir dann einfach gesagt, okay, mit dieser Karte spielen wir nicht. Und es ist eine von, keine Ahnung, 20, 25 Karten, also es ist vollkommen egal. Da habe ich einfach gemerkt, dass für mich diese Dynamik ein bisschen kippt. Also es ist schon gut so, dass dieser Stapel am Anfang genauso gestaltet ist, wie er ist, größtenteils, dass ich eben zwei Twists habe, die primär positive Sachen machen, weil eben sonst wenn dieser Aufbauteil wegfällt oder weniger wird, merke ich schon auch, dass es sich verschieben kann. Aber das ist eben wirklich sehr oft halt einfach nicht der Fall und man kann sich ja ganz klar auch dagegen entscheiden. Und ich glaube, gleichzeitig zeigt es aber halt auch wieder, wie stark dieses System eigentlich ist. Dass es eben so dieses Timing so perfekt gemacht ist, von dem, wie es sich aufbaut und wie viel ich machen kann in jeder Runde und wie das immer weniger wird. Also da finde ich, das ist eine Meisterleistung an Spieldesign, die Donald X. Vaccarino da gemacht hat, weil es einfach eben einen ungewöhnlichen Spannungsbogen hat und wo ich auch sagen muss, dass es viele Personen in meinen Spielrunden angesprochen hat, wo ich tatsächlich überrascht war, dass es ihnen so gut gefallen hat und wo so dann eine überschwängliche Faszination dann aufgekommen ist. Und ja, das spricht halt einfach sehr für das Spiel, auch wenn es eben ein bisschen heftigeres Thema hat, ein bisschen satirisch ist und natürlich auch Menschen als Ressourcen verwendet werden. Das ist schon auch ein Punkt, den man kritisch beäugen kann, aber es macht halt einfach am Spieltisch was ganz Besonderes.
In jedem Unternehmen gibt es die Abteilung Human Resources. Darüber rege ich mich schon seit Jahren auf. Also insofern, warum sollten wir das nicht bei Mooncalling Bloodbath haben? Und natürlich ist auch menschliche Arbeitsleistung eine Ressource. Und natürlich ist, die einen nennen es Bruttoinlandsprodukt, die anderen nennen es halt Ressource und haben kleine Plättchen. Also irgendwie sind wir ja doch auch eine Ressource unserer Gesellschaft. Du jedenfalls warst eine großartige Ressource dafür, dass dieser Podcast so schön war und dass ich wieder so viel Spaß hatte, mit dir darüber zu sprechen und mir diese Spiele anzuschauen. Vielen Dank für deine Zeit. Wir haben über 6, wie ich finde, sehr unterschiedliche und sehr anders funktionierende, abwechslungsreiche Spiele gesprochen heute. Das waren zum einen ganz am Anfang Match Party, ein kleines Spiel von Schmidt Spiele, ein Kinderspiel. Dann Pili Pili, Project Skyline, Toriki, Carnuta und jetzt zu guter Letzt Mooncalling Bloodbath. Ja, kein Blutbad soll es passieren, wenn du diesen Podcast hörst. Also hab viel Spaß dabei und vor allem viel Spaß beim Spielen. Tu dir nicht weh beim Hören oder bei dem, was du tust. Ich sag dir, liebe Jo, jetzt erstmal ganz lieben Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute hier warst. Ich freue mich schon. Wir sehen uns ja in wenigen Tagen wieder, wenn wir unsere Flop-Liste und dann auch zeitnah die Top-Liste aufnehmen. Da freue ich mich richtig drauf. Und da werden wir ja wieder zu dritt wahrscheinlich das eine oder andere Stündchen miteinander verbringen, du, der Stefan und ich. Das wird großartig. Jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit. Und dir, liebe Hörerin, lieber Hörer, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und auch heute hat wie immer das letzte Wort mein Gast, Jo Franz aus Wien.
Ja, nachdem wir jetzt da schön im Mitte, Ende Juni aufnehmen, wollte ich jetzt doch noch ein bisschen politisch werden. Und für mich ist der Pride Month was sehr Wichtiges. Ich finde Pride-Paraden ganz großartige Feiern und es ist einfach ganz wunderbar, wenn möglichst viele Menschen zusammenkommen, um ihr authentisches Selbst zu leben. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren durch Aufstieg von rechten Politikern, Politikerinnen, ich einfach auch immer wieder mitkriege, wie viele Personen dann doch angegriffen werden aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund ihrer Geschlechtsidentifikation. Und wo ich auch einfach selber merke, dass ich als queere Person mir mehr Gedanken drüber mache, wo ich in den Urlaub fahre, wo ich hingehe, ich besser recherchiere, was in Städten oder in Ländern die Gesetze sind bezüglich Homosexualität. Und das finde ich wirklich besorgniserregend, vor allem auch nochmal mehr in Bezug auf Transpersonen oder non-binäre Personen, weil da einfach immer noch so viel Unverständnis da ist und wo so viel Gefahr kommuniziert wird von einer Gruppe, wo die nicht gefährlich ist, sondern eigentlich eine der schützenswertesten Gruppen, weil sie halt einfach so diskriminiert wird dagegen. Und an dieser Stelle eben einfach möchte ich einfach aufrufen und zum einen viel Liebe rausschicken an die queeren Hörerinnen und Hörer, aber auch an eben alle Allies. Ihr hört den Menschen in eurer Umgebung zu, wie es ihnen geht, fragt es nach, wenn sie andere Lebensrealität haben als ihr. Geht's auf die Pride, unterstützt alle. Und noch ein kleiner Literatur- bzw. Serientipp am Ende. Meine Partnerin ist jetzt gerade die letzten Tage vollkommen in Heartstopper reingefallen auf meine Empfehlung. Eine ganz tolle Graphic-Novel-Serie und auch eine Serie auf Netflix. Wenn ihr also junge, aber auch ältere queer Menschen in eurer Umgebung habt, ist einfach wirklich ein ganz toller Ort, um sich gesehen zu fühlen, um zu sehen, welche Herausforderungen kommen können, wenn man als Jugendliche sich mit seiner Sexualität auseinandersetzt, aber gleichzeitig auch, wie viel Freude es bringt, wenn man sein authentisches Selbst leben kann und die Person lieben kann, wie die man möchte. Also eben gerade, wenn ihr Jugendliche habt, die gerade auch mit diesen Themen zu tun haben, ist das eine ganz, ganz großartige Ressource. Wirklich schön gemacht und auch eben für Erwachsene, was ganz Schönes. Ja, danke Frederik für die Einladung und Happy Pride.
Ich habe noch nie einem Gast ins letzte Wort gequatscht, aber jetzt muss ich es tun und ein Prinzip über Bord werfen, denn ich möchte jedes Wort, was du gesagt hast, unterschreiben und sagen, die Welt ist bunt und vielfältig und das soll auch bitte so bleiben. Und wenn der Broadcast einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, um zu sagen, ihr seid ein wichtiger Teil, ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört, dann möchte ich das hiermit gerne wirklich voller Liebe unterschreiben. Danke, Jo.
Danke dir. Tschüss, danke fürs Zuhören.